Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
Willkommen zurück bei Escape Maniac und wie immer sind hier
Maria, hallo.
Und
Malte, hallo.
Und natürlich ich, Sebastian.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Denkt dran, immer ins Mikro alle zu gehen, wenn ihr mit mir reden wollt, weil ich bin immer der dir das Mikro wegnimmt.
Ich habe das Mikro immer vor mir.
Das stimmt. Du hast auch keinen, mit dem du dich drum streitest.
Darf ich gar nicht kuscheln. Ja. Positiv formuliert.
Wir sind wieder räumlich getrennt. Am Anfang der Woche haben wir uns noch gesehen. Jetzt nicht mehr.
Stimmt.
Jetzt nur noch digital.
Ich glaube, so Zeiten haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen. Auf jeden Fall sind wir zurück aus dem Bermuda-Frankendreieck, wie man so schön sagt. Nee, man sagt mittlerweile Escape-Dreieck. Bad Steben, Bamberg, Nürnberg. Wobei, es war wieder kein Dreieck. Das letzte Mal war es auch schon kein Dreieck. Da war es auch nur da hatten wir uns drüber unterhalten. Tangente oder Hypotenuse. Was war es denn, Walter? Nee, Ankatheter. Gegen Katheter.
Muss ich mir so räumlich vorstellen, kann ich dir so jetzt nicht beantworten. Eine Tangente schneidet halt irgendwie nur in einem Punkt oder berührt eigentlich nur.
Und eine dann ist es ja doch die Kathete.
Kathete, da geht es halt um ein Dreieck. Aber wenn es kein Dreieck ist, dann ist es auch keine Kathete.
Dann ist es auch keine Kathete mehr, dann ist es bloß ein Strich. Okay, also wir waren eigentlich nur Bad Steben, Nürnberg und
Rednitz, jetzt habe ich den Namen wieder nicht.
Warte, du hast mal. Den da so schön geübt, gell?
Ja, habe ich auch. Eine halbe Stunde lang habe ich den geübt.
In Rednitz-Hembach.
Rednitz-Hembach, ich war nah dran.
Zählt das nicht zu Nürnberg?
Ist aber in der Nähe
dazu?
Von Nürnberg. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Naja, Schwabach, eher Schwabach.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob
also,
ich das so gerne
mache. Maria hat hier in Notizen stehen in Klammern, Nähe Schwabach, südlich von Nürnberg.
Ganz nah dran.
Okay, irgendwie dachte ich, das wäre ein quasi Vorort von Nürnberg, aber wahrscheinlich ist es dann ein Stadtteil von Schwabach.
Es ist Rednitz-Hembach.
Ist es eine eigene Stadt?
Ist nicht wie... Ja,
also okay. Dorf. Hm.
Wie wir gelernt haben, mit einem Vereinsheim und einem tschechischen Restaurant.
Ah ja, genau.
Genau, in dem Vereinsheim gibt es Pizza und dann gibt es noch ein tschechisches Restaurant, aber mehr hat, glaube ich, Rednitz-Hembach nicht.
Deswegen waren wir da ja auch nicht, deswegen waren wir in Schwabach.
Genau, da wurde uns ja ein Döner empfohlen.
Mhm.
Danke nochmal für die Empfehlung. Anscheinend dieser Döner ist echt so der Hotspot gewesen in Schwabach.
Muss da dazu sagen, halt an einem Sonntag, glaube ich, hatte halt nichts anderes auf. Und dann gab es so ein tolles Sonntagsangebot. 4 Döner zum Preis von 3 oder so.
Schon wieder ab.
Nein, was mir aufgefallen ist als Berliner, der ja auch sehr viel Döner hier um sich hat, ist, dass es da unten in Franken scheinbar so ein Ding ist, Granatapfelkerne auf die Döner zu machen. Und das machen die Döner alle sehr besonders.
Aber das gibt es bei uns auch. In Münster macht man das auch.
Ah, okay, Münster. Da seid ihr alle hipper als Berlin mittlerweile.
Mhm. Und vor allen Dingen preislich war es ja günstiger als Münster. Das hat mich halt überrascht.
Das hat mich auch überrascht, dass Münster mittlerweile so teuer ist, was Döner angeht.
Ja.
Wer mehr über Döner erfahren will, geht zu den Döner-Maniacs. Das ist unser befreundeter Podcast. Aber ansonsten haben wir natürlich einen ganz tollen Reisebericht für euch vorbereitet. Also wie gesagt, wir waren Anfang der Woche... waren wir in Franken und haben tatsächlich einige Escape Rooms gespielt vor Ort oder Experience, wie man auch sagen möchte. Hauptgrund war natürlich das dritte Abenteuer von Dreamlabs in Bad Steben. Aber dass auch alle dranbleiben, haben wir gedacht, hey, wir bringen das als letztes. Wir hoffen einfach, dass Malte durchhält bis zum Ende des Podcasts, um euch den Raum vorzustellen. Er hat nämlich gerade die Augen geschlossen, falls ihr das nicht gesehen habt. Aber stellt es euch vor. Und deswegen fangen wir in umgekehrter Reihenfolge, nicht mal in umgekehrter Reihenfolge. Wir fangen, glaube ich, so an, wie uns die Räume gefallen haben in der Qualität. Kann ich das so sagen oder nehme ich dir da was weg, Malte? Na, Malte, guck dir das
Da muss ich nochmal kurz, würde ich fast nicht zustimmen. Also,
Okay.
Also,
das ist doch schön.
Ja, dann müssen wir vielleicht hinterher nochmal kurz drüber sprechen, also am Ende vom Podcast.
Dann könnt ihr anbieten und Spieler raten, wie die eigentliche Reihenfolge gewesen wäre.
Ja.
Aber wir fangen jetzt an mit Final Quest Escape Games in Rednitz-Hembach, denn da waren wir bei der Franzi.
Genau, und ich übernehme jetzt mal an der Stelle bei Franzi oder beziehungsweise besser gesagt Final Quest Escape Games. Die haben aktuell 2 Räume im Angebot, nämlich Blackout und Jumaniac. Wir durften beide auch schon spielen. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit Blackout.
Entschuldigung, das durften auch andere schon spielen. Das war jetzt nicht exklusiv.
Habe ich nicht gesagt.
Doch, wir durften auch schon spielen.
Naja, durften wir auch.
Vielleicht dürft ihr jetzt auch alle da draußen spielen.
Ich halte mich nicht für so exklusiv, dass sie als Einzige hier irgendwelche Räume spielen können. Aber genau, man kann auch nochmal sagen, in Rednitz-Hembach habt ihr den Vorteil, dass dieses Gebäude in einem Industriegebiet liegt und man also sehr viele Parkplätze dann dort hat. Dort gibt es keine Knappheit an Parkplätzen. Allerdings braucht man tatsächlich wirklich ein Auto, um dorthin zu kommen zu Final Quest Escape Games. Es gab auch eine Bushaltestelle, aber ich glaube, das ist ein bisschen eine Tortur, dann dahin zu kommen.
Genau. Und es gibt Toiletten.
Ist ganz wichtig. Genau, die darf man sogar vorher besuchen, bevor man die Räume spielt. Und wir haben dort tatsächlich auch eine Lobby vorgefunden, die schon super einladend ist. Also es ist nicht nur so, dass das Gebäude natürlich neu und hochwertig ist, sondern wenn man die Räumlichkeiten betritt, und ich meine jetzt damit nicht den Raum selbst, den Rätselraum, sondern den Vorbereich, dann ist das auch schon total durchdacht gestaltet. Also man hat da wie so eine Art, ja, es war wie Mittelmeer, gefühlt mit Olivenbaum und Miranda. Ach so. Und
nee, ich glaube, das sollte schon Rednitz-Hembach sein.
Das glaube ich auch nicht.
Oh, das war eine Ode an Rednitz-Hembach, so habe ich
meinst
das verstanden.
So? Also es sieht sehr romantisch aus. Vielleicht sieht Rednitz-Hembach auch sehr romantisch aus.
Nee, ich glaube, das war und auch eine, so eine fiktive, so eine Gasse, so eine kleine, ja, Altstadt. Genau. So.
Sagen wir Dorf-Stadt-Kulisse.
Ja.
Romantisch.
Mhm. Romantisch, du fandest es romantisch? Ja, du warst mit uns da, aber ja. Aber.
Mit euch beiden ist alles romantisch. Nein, wir haben eine nette Sitzmöglichkeit gehabt, haben auch vorgeplänkelt und es sieht einfach optisch schon sehr ansprechend aus. Und dann darf man dann aber auch den Raum spielen. Wir durften ihn spielen, nicht exklusiv, aber auch. Und
Schweig. Wir haben schließlich dafür bezahlt, natürlich durften wir den spielen.
Ich gehe jetzt zur Story über.
Mhm. So. Aber wie heißt denn der Raum, den wir gespielt haben?
Habe ich schon mehrfach gesagt, ja. Blackout.
Zuhören.
Hast du das gesagt?
Mm. Ja, nein, es fängt schon wieder an.
Jetzt kommt ja dieser Blackout. Jetzt hatte ich wahrscheinlich einen Blackout. Das wusste ich. Hatte
ach so, es war so geplant.
Ja, ich hatte dir ja vorher schon mit auf den Weg gegeben, was du dazu sagen könntest, weil das Lustige war, dieser Raum hieß Blackout. Und Maria und Malte wussten tatsächlich nicht, um was es überhaupt in diesem Raum geht. Mhm. Sprich, es war sehr passend, wie wir da ankamen. Und aus dem Kiosk in dieser Stadtkulisse Rennezember uns Franzi begrüßen mit, was wollt ihr denn hier?
Das war ein Café, oder?
Alle so, ja, ein Café. Und wir haben alle so ein bisschen merkwürdig reingeguckt und keiner wusste so richtig, um was es geht. Und auch dann, wo die eigentliche Spielleiterin kam, wusstet ihr immer noch nicht richtig, um was es geht.
Also wir haben es einfach nur authentisch gespielt. Genau. Das ist der Unterschied. Also du hast vielleicht gedacht, wir wussten es nicht, aber wir waren einfach schon in unserer Rolle drin, ach Malte so, und ich.
Überzeugend.
Genau, ja. Und haben einfach diesen Blackout gehabt. Das heißt, wir haben nicht gewusst, was ist die Nacht vorher eigentlich passiert. Unsere Spielleiterin ist aber eine ebenfalls eine Barbesitzerin oder war das eine?
Das war eine Bewohnerin in dem Dorf.
Das war die Nachbarin.
Die Nachbarin war nur die Nachbarin.
Ja, die Brötchen in der Hand hatte, die uns nicht
geben wollte,
weil wir Hunger hatten.
Oh, wir haben kein Essen bekommen. Das war schlimm.
Ja, das stimmt.
Doch, es gab zwischendrin Sweets, aber.
Auf jeden Fall zurück zur Story. Genau, wir haben einen mörderischen Blackout von der Nacht zuvor. Allerdings wird vermutet, dass wir mit dem Verschwinden eines Mannes etwas zu tun haben. Und die Polizei kommt demnächst wieder und soll uns natürlich dann verhaften oder zumindest sollten wir bis dahin ein dichtes Alibi haben. Und dicht im doppeldeutigen Sinne fällt mir gerade auf. Was heißt eigentlich wasserdicht?
Wasserdicht,
ne? Ja, das trifft's besser.
Auch mörderischer Blackout trifft's ganz gut, was du gesagt hast. Mm. Diese Wortspiele.
Boah, bin ich gut heute. On fire. Genau. Und wir haben die Nacht rekonstruieren dürfen und uns ein Alibi zusammenbauen dürfen. Und sind deswegen rein in diese Räumlichkeiten. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt hier nicht bei irgendeinem immersiven Abenteuer, wo sehr viel mit Schauspielenden oder mit krassen Effekten gearbeitet wird, sondern wir haben hier eher einen klassischen Rätselraum, der aber sehr stark aufgepimpt wurde durch einzelne Rätselelemente, Story-Elemente, genau, die sehr viel Spaß machen in der Umsetzung und also uns Spaß gemacht haben, so wie sie umgesetzt waren. Die Rätsel selbst sehr viel haptisch, sehr viel Verspieltes, weil es ist nun mal so, dass man in diese Party-Location reingeht, die Blackout heißt, und da findet man Dinge vor, die eben zu einem Partyraum auch gehören. Sei es ein Tresen, sei es bestimmte Spielelemente, mit denen man sich dort die Zeit vertreiben kann. Und wir haben dann nach und nach unser Alibi zusammengesucht in diesen Räumlichkeiten. Ja, und ich hatte dabei sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch beiden dabei ging.
Ist das jetzt schon dein Urteil, dass du es endlich
hast? Nein, aber ich wollte es etwas interaktiver machen.
Wir wollen dir jetzt einfach mal zuhören.
Können wir auch machen. Wir können auch da sagen, dass ich fand zum Beispiel richtig schön, dass wir sehr individuell involviert wurden in diesen Raum, sei es durch einzelne Rätselelemente oder auch durch die Ansprache unserer Nachbarin, die ab und zu geholfen hat, direkt. Also das war auch sehr gut gemacht mit unserer Game Masterin, das muss man einfach mal sagen. Die hat ihre Rolle sehr toll übernommen und es ist uns auch nicht leicht gemacht, finde ich. Also sie hat es auch tatsächlich mit sehr viel Humor uns dort durch diesen Raum geführt, hat die Hinweise auch indirekt gegeben, sondern wirklich in ihrer Rolle eben drin sie verteilt, die Hinweise.
Die wenigen Hinweise, die wir benötigt haben.
Super wenige.
Fast gar keine.
Waren ja, also,
ich zitiere, es wurde sich gefreut, wenn wir zwischendrin mal gehangen haben, weil die Angst bestand, dass wir viel zu schnell aus diesem Raum raus sind.
Ja, was ja theoretisch
möglich ist.
So möglich ist, genau. Aber für uns hat sich das jetzt gar nicht so super schnell angefühlt, fand ich, weil wir waren sehr gut beschäftigt, man hatte zwar die Möglichkeit, sehr viel verschiedene Sachen zu suchen, aber dann war es eben doch eher linear gestaltet. Also die Explorationsmöglichkeiten waren vielfältig und waren verteilt auf uns alle. Und dann aber, wenn man in dem Rätsel selbst weiterkommen wollte, dann war es eben doch linear gestaltet. Und das hat es natürlich sehr einfach dann gemacht, dort zu wissen, wo muss ich jetzt vielleicht ansetzen. Wobei wir natürlich hingen ab und zu.
Ja.
Genau.
Generell kann man, glaube ich, sagen, wie du schon gesagt hast, es war eher ein klassischer Rätselraum mal wieder gewesen. Mhm. Witzigerweise, wir saßen an dem Morgen noch zusammen beim Bäcker, bisschen Reisebericht reinbringen. Und bevor wir nach Rednitz-Hembach gefahren sind, hatten wir den Tag davor ja bei Dreamlabs Lost gespielt. Und tatsächlich war so der allgemeine Tenor von uns, ach, wir freuen uns eigentlich heute mal wieder so einen klassischen Escape Room spielen zu können. Und ich glaube, das ist Blackout am Ende des Tages auch. Ein klassischer Escape Room, der jetzt nicht großartig auf Rieseneffekthascherei setzt, aber dann doch sehr mit sehr viel Liebe und Enthusiasmus umgesetzt worden ist und auch von jemandem, der wirklich Spaß hat, Rätsel zu kreieren.
Ja, das merkt man komplett. Es sind sehr viele Kirschen auf der Sahne da drin. Auch Sachen, die man so noch nicht erlebt hat. Es ist nicht nur die Sahne, es sind die Kirschen auf der Sahne, die man dort vorfindet.
Das ist jetzt aber kein Wortspiel, was mit dem Raum zu tun hat.
Ach, nee.
Dann hätte Maria eher sagen müssen, wir hatten einen Kater. Aber es ist, ja.
Ich hatte einen Kater.
Du hattest einen Kater.
Ich hatte einen Kater.
Du hattest einen Kater, tatsächlich, ja. Nein, aber genau, man hat die Liebe gemerkt zu Escape Rooms, zu Rätseln. Es fühlt sich alles sehr klassisch an, aber schön umgesetzt. Also es war jetzt kein Raum, wo man reingeht und wo sich niemand Gedanken gemacht hat und bloß eher auf Rätsel Wert gelegt hat, sondern man sieht schon, man hat geschaut, tatsächlich die Rätsel mit der Story zu verbinden, auch wenn sie natürlich nicht immer hundertprozentig reingepasst haben in die eigentliche Story und tatsächlich die Rätsel eher als Rätsel auch erkennbar waren. Das hat man ja heutzutage auch nicht immer. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es noch toll, dass es am Ende, obwohl es eben sehr überschaubar war, der Bereich, war der Bereich ja nicht der komplette Spielbereich per se. Ne? Also, dass es dann tatsächlich nochmal so ein Element gab, was ein bisschen mich auch überrascht hat. Wo hat man das schon mal in Escape Rooms?
Dass man überrascht wird.
Dass man überrascht wird, genau. Und wir sind hier durch keine Schrankwand gegangen oder sonstiges. Aber tatsächlich, sagen wir, wird der ganze Anbieter genutzt oder die ganze Location genutzt. Und das fand ich auch ganz nett. Ich glaube, so der einzige Kritikpunkt, was mich so ein bisschen, was mir so aufgefallen ist, was wir danach ja auch kommuniziert hatten, das, weil Malte da mich darauf aufmerksam gemacht hat, war ein bisschen die Sounduntermalung. Die war so, die ist ein bisschen herausgestochen. Das hat so ein bisschen geklungen wie Zirkusmusik. Sollte aber keine Zirkusmusik sein. Aber tatsächlich hatten wir, glaube ich, sehr viel Spaß da drin und auch die 40, 45 Minuten, die wir da gebraucht hatten. Malte, du als vielgereister Escape Room-Spieler, der mittlerweile sehr viel immersive Erfahrung gemacht hat und seltener solche klassischen Escape Rooms letzte Zeit gespielt hat, wie hat es dir denn gefallen? Ich gebe ab nach Münster.
Ja, danke. Ich fand es tatsächlich auch unterhaltsam. Also ich fand es schön, habt ihr auch schon gesagt, wieder mal so einen vielleicht klassischeren Escape Room, ja wirklich Escape Room quasi zu spielen. Um das vielleicht nochmal unseren Hörern deutlich zu machen, also wenn man da reinkommt bei der Location, kommt man halt in diesen oder auf diesen, nenne ich es mal Marktplatz, von dem halt so verschiedene Häuser quasi abgehen. Und dann ist da halt schon so eine Eingangstür, wo halt auch Escape Room oder Escape Games irgendwie draufsteht und dann steht da, sorry, we are closed. Und ich finde, das verdeutlicht das ganz gut. Also es ging halt schon in diese Richtung, man spielt in dieser Stadt. Also dann kam halt die Nachbarin, hat uns quasi zu dieser Party-Location geführt. Das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, weil das stand alles auch schon auf der Homepage. Und genau, auch während des Spiels fühlte sich halt wirklich so an, als würde man sich in dieser Stadt befinden. Das fand ich ganz cool, dass das in Teilen so ein bisschen rausbricht. Und auch gegen Ende, das Finale fand ich ganz cool gestaltet. Das ja, sind so Ansätze, die irgendwie mehr als so ein klassischer Escape Room dann doch sind. Also ja, es ist insgesamt doch noch ein klassischer Raum, weil die Rätsel und die Rätselstruktur eben sehr klassisch, sehr linear ist. Die Art der Rätsel, das hat alles Spaß gemacht, aber es ist, wie gesagt, eher vielleicht ein klassischer Raum. Wenn man jetzt den Vergleich sieht zwischen dem zweiten Raum von dem Anbieter, dann merkt man eben schon, dass das halt der erste Raum war. Ich finde, der war an sich einfach stimmig, der hat Spaß gemacht. Es war halt viel Suchen und Finden so in dem Raum. Es war auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich hatte da eine gute Zeit. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie gelangweilt war. Und der war auf jeden Fall kurzweilig. Wie gesagt, das ja, der Game Master, die Game Masterin so eine kleine Rolle da hatte und das Ganze so aufgelockert hat, das fand ich einfach schön.
Man muss ja auch dazu sagen, dass das Thema vom ersten Raum tatsächlich auch eins ist, das man schon öfters mal gehört hat oder mitgemacht hat. Sei es jetzt nun durch eine Party oder durch einen anderen Grund, dass man Alibis braucht. Die Kombination ist super. Genau, aber es ist halt eben kein neues Thema und man kennt diese Art von Locations in der Theorie, so wie es dort gemacht war, auch anders. Aber ich möchte nochmal sagen, hier ist es durchaus sehr liebevoll umgesetzt in der Gestaltung.
Und es ist tatsächlich kein klassischer Escape Room gewesen, weil wir mussten nicht escapen, wir mussten tatsächlich, es ist eher so ein Mission Room
gewesen. Eine Mission, ja, ja, genau.
Das Alibi finden und am Ende uns rechtfertigen, was geschehen ist. Lustig war auch, dass sie für uns das Spiel so ein bisschen mehr ausgedehnt hatten dann am Ende, nachdem die Game Masterin reinkam und uns beim Alibi geholfen hatte. Hat sie uns aufgefordert, noch weitere Dinge zu suchen, die wir dann noch.
Aber ich glaube, das ist immer so, oder? Ich glaube, das haben die jetzt nicht
dazu gemacht. Das glaube ich auch, dass das immer so ist, ja.
Da hatten wir, glaube ich, keine Spezialbehandlung. Das war, glaube ich, immer oder ist immer so.
Ja, ich meine, sie hat darüber gesagt, damit steuern sie so ein bisschen auch die Spiellänge am Ende.
Ja.
Und wir waren ja, die Rätsel haben wir prinzipiell gelöst, aber unsere Schwachstelle, das Suchen, hat den Raum etwas verlängert.
Ja.
Aber es war toll, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, nochmal, obwohl die Story vielleicht schon abgeschlossen war, nochmal zu gucken, wo wir noch nichts entdeckt haben. Das war das Gute, dass man wirklich die Möglichkeit hatte, den ganzen Raum nochmal zu entdecken, obwohl wir meinten, wir haben schon alles entdeckt,
was es dort gibt. Ja. Ja. Und lobend zu erwähnen ist auch, dass sie war sehr spontan, ist auf unseren Humor, wenn man ihn so bezeichnen möchte, auch sehr gut eingegangen. Es hat sich alles sehr natürlich angefühlt.
Mhm. Ja, fand ich auch.
Das war Blackout von Final Quest Escape Games in Rednitz-Hembach.
Und was kommt jetzt?
Jetzt bleiben wir in Rednitz-Hembach.
Gab es da noch mehr?
Ja, tatsächlich.
Wow.
Bei Final Quest Escape Games gibt es noch einen zweiten Raum. Jumanjiac. Das klingelt jetzt vielleicht bei einigen in Ohren.
Jumanjiac, oder?
Jumanjiac.
Ja. Jumanjiac, glaube ich.
Englisch, wie du es aussprechen willst, gell?
Jumanji.
Ich will Jumanji sagen, Maniac, aber ich darf Jumanji ja nicht sagen. Es ist
Jumanjiac.
Ja, aber es ist Jumanji eigentlich schon. Oder wie Malte sagt, mir gefallen die Filme nicht.
Doch, das habe ich so nicht gesagt. Das ist ein falsches
Die Schauspieler Zitat. Gefallen ja nicht. Wir hatten auch Glück, dass Dwayne Rock Johnson nicht drin war und Jack Black.
Zum Glück.
Genau. Aber tatsächlich basiert dieser Raum auf diesen Franchise ist es ja mittlerweile. Also weniger auf den Urfilm mit Robin Williams und dem Spiel Jumanji, kann man sagen, ja? Oder Jumanji.
Ich sage immer Jumanji.
Ja. Ich bin eher der International Tour, genau. Der Jumanji. Und auf jeden Fall kamen ja vor ein paar Jahren dann diese Remakes raus, Jumanji 1 und 2, wo das Prinzip ein bisschen in die Neuzeit geholt wurde, indem die Charaktere Videospielcharaktere sind. Und das ist uns auch zuteil geworden. Klingt ein bisschen spektakulärer auf der Website, als es dann war. Also ich hatte mich auch schon ein bisschen gefreut, irgendwie in dieses Videospiel hineingezogen zu werden. Aber nichtsdestotrotz war der Einstieg, glaube ich, auch
sehr gelungen. Also wir kamen zurück auf diesen Dorfplatz, haben was zu essen bekommen. Maria durfte etwas
Schokolade
essen. Und da war aber auch schon ein Tisch für uns vorbereitet mit einer kleinen Spielkonsole, wo Jumanji drauf war und einer Karte. Mhm. Und das Spiel sticht gleich zu Beginn hervor für mich, weil es so zwei Twists gebracht hatte, die man selten so in Escape Rooms findet. Also erstens hat jeder von uns eine Rolle bekommen. Da verraten wir ja nicht zu viel. Und diese Rolle hatte auch bestimmte Merkmale. Also ohne zu spoilern, Malte hat zum Beispiel eine Allergie gegen Schokopudding. Da stand er jetzt nicht drauf, aber sagen, sowas war es. Gell? Ja. Genau, Schokopudding.
Der Arme.
Der Arme. Habe ich zum Glück nicht.
Das hat er zum Glück nicht. Und jeder hatte so spezielle Fähigkeiten. Und mein Lieblingselement war, wir hatten dann entsprechend auch Armbänder bekommen, weil wer die Filme kennt, der weiß, dass auch die Protagonisten in diesem Film drei Leben haben oder eine begrenzte Anzahl an Leben haben. Und die wurden auf unseren Armbändern dargestellt. Und dann wurden wir entsprechend abgeholt, wurden in die Location gebracht. Und tatsächlich war ich wahnsinnig positiv überrascht. Vor allen Dingen, wenn man Blackout zuerst spielt und dann Jumanji spielt, sieht man einfach den Progress und den Qualitätsanstieg, was das Thema Setting auch angeht. Ja. Was stellt man sich unter Jumanji vor? Natürlich stellt man sich irgendein Dschungelabenteuer drunter vor. Und ich glaube, das ist auch, bekommt man auch, das sieht man auch so ein bisschen auf der Webseite von Final Quest auch. Sprich, wir standen dann vor einer Hütte und mussten dann in diese Hütte reinkommen mit unseren Fähigkeiten. Und
an der Stelle wollte ich einmal kurz einhaken. Ich finde, man sollte sich diesen Text auf der Website schon genau durchlesen, dass man dann nicht enttäuscht ist. Weil irgendwie dachte ich, also ich hatte das ja vorher nicht gelesen und ich dachte, startet zu einem anderen Zeitpunkt.
Okay, ja.
Aber auf
das
der
meinte ich halt in dieses reingezogen genau. werden in einem Videospiel. Ja. Das hat leider gefehlt.
Ja. Aber es steht halt auf der Homepage, ne, dass man ist da irgendwie im letzten Level des Spiels und schafft es jetzt, die Mission abzuschließen. Also steht ja quasi auf der Homepage schon, dass
es. Und es wurde uns auch gesagt. Ja. Es wurde tatsächlich auch vorab von unserer Game Masterin gesagt, dass wir schon welche hatten, die vor uns da waren und das schon erfüllt haben und wir dann erst im letzten Level quasi einsteigen.
Ja.
Um was zu machen eigentlich?
Auf jeden Fall sollten wir weniger als 120 Kilo wiegen. Das steht auch im Text auf der Seite. Nein, also es ging darum, dann drei magische Kristalle zu finden. Also war in dem Sinne auch ein Mission-Spiel, was da drum ging. Wir haben uns vor dieser Hütte wiedergefunden, vor dieser Dschungelhütte und haben uns dann unseren Weg zu diesen Diamanten gerätselt. Da will man jetzt ja auch nicht zu viel spoilern. Aber wie schon gesagt, auch hier sieht man, dass man mit eventuell weniger Geldmitteln wie andere in ihre Räume stecken, ein wahnsinnig schönes Ergebnis erzielen kann. Also ich habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt in diesem Raum und habe mich auch tatsächlich so ein bisschen immersed gefühlt. Mhm. Natürlich, wenn man in gewisse Ecken reingeschaut hat, hat man gesehen, okay, da wurden Kompromisse gemacht. Aber es ist jetzt nicht so wie so ein klassischer Raum, die meinen, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Naturthema und stellen da eine Zimmerpflanze in die Ecke. Sondern man hat sich schon ein bisschen, hat sich schon gefühlt wie im Dschungel. Also auch die Geräuschkulisse, das hat alles sehr schön gepasst. Auch die verwendeten Materialien, das war alles sehr authentisch und es hat sich alles sehr normal angefühlt. Wobei man sagen muss, beim ersten Rätsel, da standen wir ein bisschen auf dem Schlauch. Da hat Maria auch gleich ihr erstes Leben verloren.
Aber das hatte nichts mit dem Schlauch zu tun.
Ich konnte gar nichts dafür.
Das hatte nichts mit dem Schlauch zu tun. Das hatte was mit Etablierung des Themas Leben verlieren zu tun.
Ich habe nichts falsch gemacht. Ich war einfach Opfer.
Ich finde, wir haben auch wahnsinnig kreativ da gedacht, weil eigentlich so von alleine, das hatten wir, glaube ich, auch danach, kommst du gar nicht darauf, was du machen musst. Ja. Außer du fummelst ein bisschen.
Ja, aber wollen wir nicht zu viel wegnehmen. Sagen wir mal, wir haben einfach zu kompliziert gedacht.
Und das haben wir.
Wir müssen einfach dahin zurückgehen, dass wir einfach einfacher denken, weil es muss ja durch jeden Spielenden gelöst werden können. Ja.
Aber nichtsdestotrotz geht eigentlich mit so zwei, drei Gimmick-Rätseln los und das ist ziemlich cool. Also es war jetzt keine langweiliger Einstieg, sondern es waren so sehr haptische Rätsel oder Aufgaben, die einen da erwartet haben. Die ersten drei vor allen Dingen,
voll.
Bis wir auch in diese Hütte reingekommen sind.
Fand ich generell, auch in der Hütte noch. Also klar, dann gegen Ende. Aber so, es gab super viele Haptik-Rätsel, ne? Also es war viel irgendwie mit Ausprobieren und weniger Suchen, sage ich mal, als bei Blackout.
Absolut. Also ich fand, das war wirklich auch ein sehr spielerisches Element immer dabei bei den Rätseln. Dass man wirklich anfassen, ausprobieren, kombinieren durfte. Und das alles in einer Kulisse, die, wo du sehr viel Zeit auch mit Gucken einfach verbracht hast, weil du einfach das genießen wolltest, was da zusammengebaut wurde. Auch schon in diesem kleinen ersten Bereich, der ist wirklich quadratmetermäßig nicht groß, aber er ist vollgepackt mit Details und auch die Möglichkeit, schon in die Hütte reinzuschauen, die da ist. Und das allein macht schon ein ganz tolles Rätselgefühl in dir auf. Also wo du wirklich so eine Vorfreude hast, wie es jetzt weitergeht mit dem Spiel, sobald du da reinkommst.
Ja, vor allen Dingen finde ich auch, dass die Größe des Raumes sehr gut ausgenutzt wurde. Mhm. Also es hat sich wahrscheinlich größer angefühlt, als es am Ende war. Und das da gehört auch einiges dazu. Und wie gesagt, im Gegensatz zu Blackout waren die Rätsel auch alle wesentlich thematischer. Natürlich hast du so ein bisschen Spielraum, vor allen Dingen, weil du sagst, okay, du bist ja eh in einem Videospiel drin, da können die Rätsel natürlich so ein bisschen auch nochmal anders aufgebaut sein. Aber nichtsdestotrotz fand ich, war eine super positive Überraschung auf dem ganzen Trip, auch für mich. Also bei den anderen Räumen hast du ja eine gewisse Erwartungshaltung gehabt. Bei Blackout auch, da dachtest du, okay, es ist ein klassischer Escape Room. Aber was da Final Quest Escape Games bzw. Franziska da mit Jumanji gebaut hat, Hut ab. Also es war wirklich überraschend und du merkst einfach, das habe ich ihr auch danach gesagt, dass sie einfach eine Liebe auch zu diesem Thema hat. Und sie hat ja auch gemeint, sie mag auch die Filme ganz sehr, sehr, sehr stark. Und das findest du auch nicht wieder. Du kannst ja Filme mögen, aber kannst trotzdem, ich sag mal, eine gewisse Inkompetenz haben, in Escape Rooms zu designen oder zu bauen. Und hier hat Franzi echt ganze Arbeit geleistet. Überhaupt diese Location, großer Respekt, weil das macht sie alles noch nebenbei. Ja. Und sie hat auch fast alles größtenteils alleine da umgesetzt. Natürlich hat sie sich auch Hilfe gesucht. Also sie hat jetzt kein
familiär,
Room Labs, genau, sie hat jetzt kein Room Labs da irgendwie engagiert oder andere Kulissenbauer, die es mittlerweile gibt oder Raumbauer in Deutschland, sondern sie hat das alles selbst konzipiert, selbst umgesetzt, selbst in ihrer Freizeit gebaut und gebastelt. Und dafür ist Jumanji ein wahnsinnig toller Raum. Mhm. Also klar, mittlerweile gibt es irgendwie weltweit andere Dschungelabenteuer, die wahrscheinlich noch imposanter sind. Aber wie gesagt, für das, was es ist, ist Jumanji wirklich nur so eine kleine Perle, finde ich.
Und ich finde, den Spielmechanismus, den hat man halt noch nicht so oft gesehen, ne? Das Spielprinzip, dass wirklich jeder Spieler seine eigenen Fähigkeiten hat und die halt auch, wenn man sie missachtet, bestraft werden, was ich auch am eigenen Leib erfahren musste. Das war einfach,
wie alle.
Das war einfach cool gemacht. Also das habe ich so auch noch nicht so häufig gesehen. Das war echt wirklich schön.
Genau, und es sorgt eben dafür, dass alle in der Gruppe involviert werden, weil nur eine bestimmte Person zum Beispiel eine bestimmte Fähigkeit hat. Und das heißt, es ist fast unmöglich, dass du da nur am Rande stehst und nichts mitmachst, weil du einfach irgendein bestimmtes Charaktermerkmal hast, das dich dazu auffordert, dass nur du diese Aufgabe lösen kannst oder der Beste dafür bist. Und das ist halt echt toll und inklusiv gedacht für alle Spielenden, dass da sich jeder wirklich trauen kann, bestimmte Sachen zu machen. Und ich meine, wenn man stirbt im Spiel, das macht auch Spaß irgendwie, weil du denkst, oh Mist, jetzt hat's mich erwischt. Und dann lernt man ja auch daraus. Also man hat innerhalb des Spiels dann so eine Lernkurve, wo man sagt, darf ich das jetzt überhaupt machen oder sterbe ich dann wieder?
Nee, du stirbst nicht, verlierst ja ein Leben.
Naja.
Nicht, dass die Leute denken, sie können plötzlich mehr nicht spielen.
Also ich hoffe, es weiß jeder, dass dort niemand wirklich stirbt.
Nein, es ist aber auch kein, es ist aber in dem Sinne, glaube ich, auch keine, nicht als Spielereliminierung gedacht.
Nein.
Aber ja, kleiner Exkurs aus der Brettspielwelt. Das hat Franzi, glaube ich, auch so gesagt. Im Endeffekt tust du damit das Alpha-Player-Element eliminieren. Also, dass es nur einen gibt, der die ganze Zeit den Ton vorgibt. Und das hast du ja bei Brettspielen, hauptsächlich bei kooperativen Spielen, ähnlich hier auch wie bei Escape Rooms. Und deswegen ist das echt toll. Ich kann mir das auch fürs Teambuilding gut vorstellen. Gerade wenn du da irgendwie mit deinem Teamlead da reingehst oder mit deinem Chef und er kann im Endeffekt nicht das machen, was er sonst macht. Sprich, er kann nicht den Ton angeben oder sagen, okay, in welche Richtung es geht, weil es ist einfach nicht möglich, dass jeder alles machen kann in diesem Spiel. Mhm. Ja.
Wobei, ich würde tatsächlich da eine kleine Gruppe bevorzugen, ne? Also eigentlich ja immer bei Escape Rooms, aber ich glaube, aufgrund der Raumgröße und der auch Raumübergänge bieten sich da vor allem, also ich fand jetzt zu dritt, fand ich es ideal.
Perfekt.
Ich glaube, maximal 5 Personen war das, glaube ich, mit den 5 Charakteren. Ja,
genau.
Ja, könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gemütlich werden, aber ich glaube, je weniger ihr seid, desto besser.
Gemütlich kann es werden, ja. Aber ich spiele auch bloß lieber mit euch beiden.
Deswegen.
Ja, also das war Final Quest Escape Games in Rednitz-Hembach. Und dann ging es weiter nach Nürnberg, Nürnberg, nicht zum Würstchen essen.
Das musste jetzt kommen.
Das musste,
ne?
Das musste so ein klassischer Dad-Joke musste kommen. Aber wir haben einen Raum gespielt oder ein Erlebnis gespielt, was vor allen Dingen Malte sehr liegen sollte, mit seiner großen Affinität für dieses popkulturelle Franchise.
Womit ihr ja nichts anfangen
Mickey
könnt.
Maus. Mickey Maus.
Mickey Maus ist es nicht.
Das ist nicht mehr.
Aber nachdem wir in Bamberg ja schon mal bei Finest Escape waren, dachten wir, das machen wir in Nürnberg auch nochmal. Und haben da Wagners Game gespielt an ihrer neuen Location unter dem Funkturm im Süd-Nürnberg.
Was für ein popkulturelles Thema ist das denn?
Nee, Moment. Und noch kleiner Reisetipp nebenbei. Das kann man wunderschön mit Rednitz-Hembach verbinden, weil die Räume sind nur 15 bis 20 Minuten aus.
Ja, das war echt gut. Ja. Und auf dem Weg könnt ihr halt bei diesem tollen Döner halten.
Ja.
Wenn ihr sonntags spielt, dann kriegst du sogar noch Döner umsonst.
beim Schwabacher Döner.
Hol 4 Döner und zahl nur 3.
Ich fand den Döner echt lecker. Also mit Gemüse.
Auch Dönerbox ist möglich.
Auch Dönerbox ist möglich, ja. Also wirklich voll da. Also können wir wirklich nur empfehlen. Nee, Spaß jetzt beiseite. Also wir haben in Nürnberg dann bei Finest Escape tatsächlich Wagners Game gespielt, was natürlich eine Hommage an Stranger Things ist von Netflix. Kleiner Side-Fact am Rande. Ich bin sehr gespannt auf die letzte finale Staffel, die ja jetzt gestückelt rauskommt. Bin auch ein bisschen traurig, aber so ist das. Genau, es ging bei dem Spiel eigentlich darum, dass man zu einem Spieleabend eingeladen ist. Man fährt zu einer Freundin und betritt dann tatsächlich ein wirklich schön gestaltetes, glaubwürdig dekoriertes Wohnzimmer aus den 80er Jahren. Unsere Game Masterin hat das richtig toll gemacht. Also ich fand's wirklich richtig, richtig cool, die Andrea. Die
Annika Nancy.
Einige sagen halt auch Annika, genau.
Andere sagen auch Nancy.
Nancy, ja. Und übrigens, ich hab's jetzt nochmal, oh nee, das kann ich auch jetzt nicht sagen. Nancy war falsch. Ich dachte die ganze Zeit noch, irgendwie ist das falsch. Und ihr habt dann ja gesagt, nee, das passt aber, das ist nicht Nancy.
Nee, sie hieß ja auch Andrea.
Es ist auch Andrea. Und ich erzähle euch hinterher nochmal, wer es eigentlich
ist.
Eigentlich ja,
meintest.
Ja, ich habe doch die ganze Zeit schon drüber nachgedacht. Das ist nicht Nancy, aber ja, egal. Auf jeden Fall war es Andrea. Und Andrea wohnt in diesem Haus. Und das Brettspiel ist eigentlich von ihrem Bruder, der ja jetzt nicht so erfreut ist, dass wir quasi zu diesem Spieleabend kommen, wo sie halt, wo er nicht eingeladen ist. Und dementsprechend hat er dann so ein paar Sachen ja versteckt. Und es startet erstmal irgendwie ganz harmlos. Wir haben mit ihr ja angefangen zu spielen und dann nimmt das halt irgendwann so eine Wendung und die Musik geht an, das Licht geht an. Also es ist richtig, richtig atmosphärisch gestaltet. Ich fand es richtig toll einfach, richtig glaubwürdig. Ich muss sagen, dieses Intro hat richtig lang auch gedauert. Die Andrea hat wirklich ihre Rolle da richtig gut verkörpert. Es geht dann also nicht nur um dieses Spiel, also ja, es geht um dieses Spiel, aber sie verschwindet dann und dann beginnt eigentlich so das eigentliche oder quasi unser eigenes Abenteuer. Aber es war kein klassisches Intro, sage ich mal, in dem Sinne, weil der eigentliche Spielleiter, der hat quasi draußen mit uns schon das Briefing durchgeführt. Ja, das war jetzt vielleicht im Vergleich zu Andrea eher, sag ich mal, Standard.
Ich finde, das kann man schon sagen, dass er uns so indirekt während der Regeleinweisung auch gespoilert hat, was in diesem Spiel vorkommt.
Der hat uns auch ein bisschen viel gespoilert, der hat die Regeln vielleicht auch ein bisschen zu sehr abgelesen, die quasi vor uns auch auf dem Tisch.
Meinst du, diese 5 Stichpunkte, die auf
dem Tisch? Richtig, die lagen halt bei uns auf dem Tisch. Naja.
Vielleicht war er neu.
Er war neu und vielleicht war er auch aufgeregt. Ja. Das ist alles okay.
Genau, das ist okay.
Ich will den Zuhörern nur noch einmal verdeutlichen, dass ich mit Intro quasi nicht das Briefing meine, sondern ich meine wirklich das Intro quasi im Raum. Also da war sie quasi mit dabei. Und ja, war schon eigentlich eine Schauspielerin quasi. Das war richtig, richtig cool. Genau, also Sound, Licht, super atmosphärisch. Das hat mir gut gefallen. Man hat dann wirklich das Gefühl, man spielt in diesem Haus. Es gibt auch einen kleinen Outdoor-Bereich, den man betreten kann. Ich fand einfach, dass die Rätselführung ganz cool war. Es gab jetzt nicht super viel zu tun. Aber das, was man machen musste, war eben auch thematisch angelehnt an die Serie. Da, also vor allen Dingen, wenn man die Serie erkennt man super viele Dinge halt auch wieder. Es gibt eine ja große Wendung, dann einen großen Twist. Den fand ich ganz schön gestaltet.
Den man auch kennt, wenn man diese Serie.
Genau, also ich glaube eh, wenn man wirklich sich ein bisschen mit der Serie auskennt, erkennt man alles wieder. Und auch das Ende mag vielleicht für Personen, die jetzt nicht so vertraut mit der Serie sind, ein bisschen abrupt kommen. Aber wenn man drüber nachdenkt, macht es inhaltlich super viel Sinn, dass das jetzt das Ende ist. Es ist eigentlich wie in der Serie dann auch. Und dann weiß man auch, wer Andrea quasi ist. Also es war ja wirklich schön gelöst. Das hat mir echt gut gefallen. Ich fand den Effekt mittendrin, sag ich mal, wenn der Namensgeber quasi,
diese,
ja,
wenn diese Wendung
passiert. Wenn diese große Wendung passiert. Es geht ja um diesen Namensgeber auch von diesem Spiel. Also das fand ich toll. Das fand ich richtig atmosphärisch. Also ja, ich war generell sehr, sehr positiv von diesem Spiel überrascht und habe auch schon gesagt, dass ich in Athen beispielsweise ja schon zwei Stranger Things Räume gespielt habe und muss echt sagen, dass das auf jeden Fall das stimmungsvollste, wirklich stimmigste Abenteuer aus diesem Franchise war. Es hat mir wirklich, nee, nicht Franchise, einfach nur Serie. Das hat mir wirklich,
ist ein Franchise,
ne? Ist schon Franchise. Ne? Er hat mir auf jeden Fall wirklich richtig, richtig gut gefallen. Also ich fand's toll, mich da, ich weiß gar nicht, wie lange wir gespielt haben, knapp eine Stunde, 75 Minuten sollte es, glaube ich, sein, wie wir uns da ja bewegt haben. Also es fühlte sich wirklich so an, als würde man in diesem Haus quasi spielen. Das fand ich toll.
Ja, ich bin ja der größte Kritiker dieser Serie und dementsprechend hatte ich auch so ein bisschen zu tun mit generell damit zu connecten. Ne? Deswegen habe ich mir dann als eigene Challenge gesetzt, ja auch die Review dazu zu schreiben, ja, die ja dann doch sehr ausgewogen hoffentlich geworden ist.
Ja, die fand ich schön.
Ja, das ist doch schön, dass wir da alle übereinstimmen konnten. Ich habe ja auch drin geschrieben, wie gesagt, ich fand auch den ersten Teil wirklich besonders gelungen, vor allen Dingen einfach dieses 80er-Jahre-Feeling einzufangen. Ja? Diese Gegenstände, die Möbel, wie die das Technik eingerichtet war, die Technik. Man wusste, in welcher Zeit man sich befindet und ich glaube, mein Highlight in diesem Raum ist tatsächlich das namensgebende Brettspiel, was da stand, dieses Ragnar's Game.
Es ist also ja mehr als ein Brettspiel, ne?
Es war, ja, es ist mehr als ein Brettspiel. Genau.
Das war richtig Vorstellung. Krass gebaut, ja. Also auch mit der Technik da drin. Es war richtig, als das am Anfang so losging, das war heftig. Also richtig, richtig cool.
Es ist ja so eine Art Tabletop Dungeons and Dragons Spiel gewesen. Ähnlich wie man es auch aus der Serie kennt. Ja. Plus, dass es nicht dieses klassische Rollenspiel ist, sondern dass man wirklich ein Spielbrett vor sich hatte mit Terrain und Gelände. Es gibt einige Bilder im Netz, wo man das auch sieht. Und auch die 80er-Jahre-Musik im Hintergrund und vor allen Dingen auch der kreative Einsatz, wie dann auch die Tipps gegeben wurden, nachdem Andrea verschwunden war, hat sich auch wahnsinnig toll angefühlt. Mhm. Und auch, klar, man hat schon immer durch diverse Devices irgendwie Tipps erhalten, aber es war tatsächlich auch sehr gut eingebunden. Es war nie direkt irgendwie mit dem Finger drauf gezeigt, sondern es war tatsächlich im Kontext der Zeit und der Story waren die Tipps immer gegeben. Und tatsächlich ein bisschen ist dann für mich der zweite Teil dann ein bisschen abgefallen tatsächlich. Da denke ich mir, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Einfach
war dann so ein bisschen upside down für dich.
War dann ein bisschen upside down für mich.
Aber du hattest super Mitgefühl.
Wie lange hast du jetzt da drauf gewartet?
Eine Sekunde gerade noch.
Ganz ehrlich, Sebastian, du hattest richtig Mitgefühl, dass sie jetzt eine Stunde da gefangen war. Also da kannst du jetzt nicht erzählen, dass das abgefallen ist. Also dich hat das schon mitgenommen.
Ja, mich hat mitgenommen, dass ihr mir nicht geholfen habt, wieder runterzukommen.
Doch, wir haben dir gesagt, wo du krank bist.
Wir haben es gefeiert, wir haben dich beobachtet von unten.
Wie elegant ich mich da in diesem zweiten Teil des Raumes bewegt habe.
Also genau, man muss dazu sagen, es gibt da natürlich auch Situationen, wo man sich tatsächlich auch in den Ebenen bewegen kann. Aber das muss nicht jeder zwangsläufig machen. Also wenn man jetzt keinen Bock auf Klettern hat, sag ich mal, dann kann das auch jemand anderes aus der Gruppe machen.
Jetzt bist du der Game Master, der uns gebrieft hat. Jetzt hast du alles gespoilert.
Nein, das passt schon.
Es steht ja da.
Nee, das ist was anderes.
Ich finde es halt cool.
Ich meine, da auf dem Zettel.
Dass es halt so Props gibt, so Einrichtungsgegenstände, die, also wenn man diese Serie kennt und dann mit dem richtigen Sound, also ich hatte schon zweimal da drin eigentlich Gänsehaut. Das fand ich schon richtig geil gemacht.
Definitiv. Also es gibt ja so bestimmte Sounds, die man kennt, die dann immer wieder kommen. Deswegen, ich glaube auch für Leute, die die Serie gucken, es war übrigens tatsächlich mit die erste Serie, die ich alleine zu Ende gucken musste, weil Sebastian keinen Bock mehr hatte, das zu gucken. Und ich habe gesagt, ich mag das, ich will das gucken. Und
dann, willkommen zu Sebastians TV-Kritik. Was gefällt mir an Stranger Things nicht?
Ja,
ich finde, ich muss sagen, ich finde die erste Staffel ganz toll. Die zweite war okay. Und dann haben sie es einfach...
Dann hast du gar nicht mehr geguckt, oder?
Nee, ich habe die letzten zwei Folgen der letzten Staffel nicht mehr geschaut, weil wenn dann angefangen wird, Serien-Episoden über 2 Stunden zu drehen, wie ja das Finale auch war, und die schon davor kaum was zu erzählen hätten, ist das schwierig. Wobei ich aber dazu sagen muss, Malte, du hattest uns ja damals The First Shadow empfohlen, dieses Theaterstück in London.
Ultra geil.
Wenn ich was sagen müsste, was ich gerne von Stranger Things sehe, dann dieses Theaterstück. Ich würde es mir auch jederzeit wieder anschauen. Das ist eine sehr tolle Experience und Erfahrung. Und es funktioniert auch, wenn man die Serie nicht mag.
Aber wenn man sie mag, ist es noch viel toller. Und vor allen Dingen, wenn man...
Umso besser.
Ja, dann kriegt man, nochmal Gänsehaut.
Ja.
Gibt es nochmal Gänsehaut extra, etc. on top. Aber ich finde auch, abgesehen davon, selbst wenn du kein Stranger Things-Fan bist, funktioniert dieser Raum auch. Und das ist das Schöne an der Sache. Also lass es einfach eine 80er-Jahre Mystery-Story sein. Und ich glaube, jeder, der auch diese Serie nicht geschaut hat, wird da drinnen was finden, was ihm gefällt, was ihm vielleicht so Retro-Vibes gibt, falls ihr genauso alt sein solltet wie wir.
Aber dann nehmt jemanden mit, der diese Serie mag, weil dann kann der euch erklären, warum ist jetzt genau dieser Gegenstand da in dem Raum, warum gibt es jetzt genau diesen Sound und warum gibt es genau dieses Finale? Weil sonst versteht man das nicht.
Das hast du mir aber auch nicht erklärt.
Doch, das habe ich dir das habe ich dir erklärt.
Nein, aber wie gesagt, es ist ein tolles Erlebnis und ich habe im Nachhinein haben wir gelernt, das war so ein Abschlussprojekt tatsächlich, so ein Studienabschlussprojekt, was dann noch ein bisschen von Finest Escape dann nochmal ein bisschen aufgepimpt wurde. Und das ist ein echt tolle Abschlussarbeit desjenigen, der das entworfen hat. Mhm. Wie gesagt, auch der Gameflow ist recht gut gelungen. Wie du schon sagtest, die Rätsel waren wahnsinnig überschaubar. Ich glaube, ich war selten im Raum, wo die Rätsel so überschaubar waren am Ende des Tages. Also es war sehr viel Exploration und die eigentlichen Rätsel, jetzt ich will nicht schon wieder überschaubar sagen, aber
die Art, wie die Rätsel dann gelöst werden mussten, das war dann schon sehr speziell teilweise. Also da war auch dieses eine Element, was ich so noch nie benutzt hatte in einem Rätselkontext, wo du dran gescheitert bist.
Wo ich dran gescheitert bin?
Ach so,
es geht nicht weiter zu drehen.
Okay.
Es geht, geht's nicht weiter. Ja, ich wollte es einfach nicht kaputt machen.
Ach so, genau. Ja.
Das war ja 3D geprintet, das wollte ich einfach nicht defekt machen. Aber ja, die Rätsel, die haben sich auch gut in die Story eingefügt. Mhm. Also, das muss man auch dazu sagen, war jetzt nichts dabei, wo du sagst, das hat sehr aufgesetzt gewirkt.
Weil es halt Querverweise waren, glaube ich, aus der Serie. Ja. Deswegen, genau. Das war einfach schön, ja.
Ja.
Auch die Weihnachtsdekoration kommt auch
vor. Das habe ich mich tatsächlich gefragt, wenn da jetzt nur Leute sind, die das gar nicht kennen, so gar nicht. Was fangen die mit einer Lichterkette an? Da ich dann
würden Leute, die das gar nicht kennen, das spielen?
Vielleicht.
Vielleicht. Ja, wenn die schon alle Räume gespielt haben und das noch der eine Raum ist, der fehlt.
Wir hatten ja auch Teammitglieder dabei, die Probleme mit dem ABC generell hatten.
Nicht ich, möchte ich dazu sagen.
Ich weiß auch nicht. Dann war es wohl los.
Nein, aber ja, wirklich, gerade. Aber der Raum hat echt Spaß gemacht. kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, auch selbst mich als nicht der diehard Stranger Things Fan hat mich abgeholt, der Raum. Und selbst ich habe die ganzen Querverweise erkannt. Und wie Malte schon sagt, das ist ja bei allen Räumen so, die so ein bisschen Fanservice und sich so auf Abenteuer oder auf Geschichten beziehen, die man kennt. Da kommen wir auch gleich ja nochmal dazu bei einem weiteren Raum. Du holst einfach für dich mehr daraus, gell? Ja. Weil du einfach für dich auch als spielende Person einfach viel noch mehr Geschichte oder du reicherst das mit deinem Gefühl, das Erlebnis an, was du hast, wenn du auch die Geschichten vorher gesehen oder gelesen hast. Und das macht so einen Raum, hebt den nochmal ein bisschen ab von anderen Räumen, wo du, ich sag mal, eine organischere Geschichte hast, gell? Wobei ich trotzdem ein großer Fan bin von originären Geschichten. Und ich verstehe, warum man sich manchmal auf Franchise eben beruft, weil das eben leichter ist, auch gewisse Gefühle hervorzubringen. Und wie gesagt, wenn ich danach in das lächelnde, zufriedene Gesicht von einem Malde geschaut habe, weiß ich, warum auch Menschen solche Räume bauen oder auch solche Abenteuer schaffen.
Ja, wobei die Gefahr natürlich immer groß ist, dass man enttäuscht wird. Ne? Also ich kann mich ja jetzt auch monatelang auf diesen Raum freuen, spiele den und denke mir so, oh, das ist einfach eine Schande, was die da aus Stranger Things gebaut haben. Ja. Aber so war es zum Glück nicht.
Aber ansonsten sehr gelungen. Auch diese neue Location, das ist momentan der erste Raum in dieser Location. Es wird weitere Räume geben. Sie haben ihn auch schon auf Instagram angeteased. Das war Prestige, der jetzt schon im Testspielmodus ist. Wir durften nicht spielen, zumindest wurden wir aber angeregt. Marie und ich haben uns den Film dann angeschaut, wo wir wieder ankamen zu Hause. Cool. haben uns nochmal angeschaut. Cool. Jetzt bin ich umso mehr gespannt, wie sieht das in ein Escape Room Abenteuer entwickeln. Mhm. Und das Schöne ist ja bei Finest Escape auch, ähnlich wie in Rednitz Hembach, die Theme ja ihrer Filialen auch mit einem großen Thema. Ja? Also gerade jetzt die neue Filiale soll, das sind wir auf der Insel Waitiki, Tika Wahl oder wo wir auch immer sind. Und die haben eben, und die haben einfach, haben sich arbeiten sich in einem Vulkan vor und in diesem Vulkan entdeckt man Zugang zu die anderen Welten. Und auch dieses Theming ist echt gut gelungen. Es gab ja ein Bild, da sind wir unter einem Fossil, haben wir uns fotografieren lassen, was nicht viel mit Stranger Things zu tun hat.
Das habe ich mich immer gefragt. Ich habe immer diese Bilder gesehen und dachte, was ist das? An jetzt weiß ich es halt.
Die greifen schon vor auf die nächste Staffel, du weißt
ja. Ja.
Es gibt, glaube ich, bloß eine Person in Deutschland, die ein Bild im Raum machen durfte.
Ja, das stimmt.
Wen einen Eindruck aus dem Raum interessiert, der guckt einfach bei escaperoomers.de vorbei oder kommt vorbei bei Heiner, weil der hat ein Bild aus dem Raum, wo er da sitzt mit seinen Mitspielenden.
Ich würde gerne noch eine Sache zum Thema Grusel oder Horror sagen, ne? Für die, die es interessiert. Vecna's Game ist jetzt, glaube ich, wenn man die Geschichte kennt, weiß man, dass es eher spannend und gruselig wird. Es ist jetzt aber kein Horrorraum, wo man die ganze Zeit unter Vollanspannung steht und glaubt, da passiert jeden Moment irgendwas ganz Krasses, sondern es ist wirklich, finde ich, wieder ein sehr machbarer Raum, wo man auch gucken kann, wer übernimmt die gruseligen Teile aus dem Team und wer bleibt lieber in der Gruppe. Deswegen ist es, glaube ich, auch für Leute, die sagen, oh, ich bin aber leicht zu erschrecken, leicht zu gruseln. Ja, kann passieren, aber es ist machbar auf jeden Fall.
Jacqueline, du schaffst das.
Auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz anmerken, bevor wir zum nächsten Raum dann wahrscheinlich gleich weiter gehen. Ich leite schon mal dezent über.
Gut, ich bin gespannt.
Ja, wenn man jetzt nicht unbedingt warten möchte, bis Prestige fertig ist. Es gibt ja in Paris noch einen unfassbar tollen Zaubererraum. Ne? Bei Deep Inside habe ich ja schon mehrfach drüber gesprochen. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der gerne sich verzaubern lassen möchte.
Wie wird wohl dieses Jahr Maltes Ted Becker Ranking aussehen? Jetzt habe ich die Übergabe
ja,
versaut.
Genau.
Verzaubern lassen möchte. Wir haben uns ja auch verzaubern lassen.
Gut.
Und warten ist auch ein gutes Thema. Also verzaubern, warten, ganz lange warten ist ein super Thema für diesen Raum. Es ist wohl der ausgebuchteste Escape Room Deutschlands. Und wir hatten ja schon mal versucht, hatten wir im letzten Podcast erzählt, Melo und ich da zu spielen, aber das hat sich da nicht ergeben, weil es ist auch kein günstiges Erlebnis. Aber diesmal haben sie es tatsächlich möglich gemacht, für uns drei, auch außerhalb ihrer Öffnungszeiten, diese fantastische Welt zu öffnen. Und wir reden nicht von einem Zauberlehrling, aber nicht von Malte, sondern von dem anderen berühmten Zauberlehrling. Denn wir waren wieder bei Finest Escape.
Wir haben in Nürnberg, diesmal in der Nähe der Altstadt, in der Nähe der Burg, die Legende der Zauberakademie, die Legende der Zauberakademie gespielt. Ich kann das doch nicht mit Sprachfehler sagen, so geht das nicht gut los. Also, und zwar haben wir dort beide Teile gespielt. Die Story wird in zwei Teile aufgeteilt. Man kann aber jeden Teil auch einzeln spielen. Es wird natürlich aber empfohlen, dass wenn man den zweiten Teil spielt, man den ersten auch schon gespielt hat. Ja, genau. Und ausgebucht ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, sie meinten zu uns, dass die jetzt schon bis zu ein Jahr im Voraus ausgebucht sind. Das heißt, wenn man jetzt gucken würde nach einem Slot, dann wäre man schon im Juni, Juli, meinten sie, glaube ich. Das ist länger als ein Jahr, kürzer als ein Jahr.
Oktober wäre man dann.
Ja, aber ich glaube, sie meinte Sommer. Ja. Genau.
Ab und zu muss man aber sagen, haben sie spontan Slots frei, aber die posten sie immer wirklich sehr spontan auf Instagram, meistens an dem Tag, wo er frei ist oder einen Tag vorher. Also wer es da schaffen sollte, vom anderen Ende von Deutschland kurzfristig frei zu bekommen und nach Nürnberg zu fahren. Respekt.
Genau. Wir waren auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben uns wirklich ganz, ganz doll auf diesen Ausflug gefreut, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, ist dieser Hype berechtigt? Ist es das wert, dass man da so lange wartet und auch durchaus einen sehr stolzen Preis bezahlt, um die Räume zu spielen. Kurz nochmal zur Anreise. kurz mal raus aus der Story, Parkplätze sind vorhanden. Also das ist das Gute, weil gerade Nürnberg, Altstadt, sehr schwierig sonst da Parkplätze zu finden. Dort kann man aber sehr entspannt parken und dann in diese durchaus sehr schöne Location reingehen. Also schon, wenn man die Räumlichkeiten betritt, ist man schon in der Story drin. Man hat dort auch etwas wie eine Winkelgasse inszeniert, wo verschiedene Türen abgehen, manche zu dem Büro der Game Master, Garderoben, Pre-Game-Raum.
Ich glaube, das war alt Rednitz-Hembach.
Ja, das war eigentlich Rednitz-Hembach. Jetzt haben wir den Namen auch drauf in dem Ort. Das magische, sagen, genau, das magische Rednitz-Hembach.
Da fehlte ja der Dönerladen.
In Nürnberg.
Ach nee, der war
in der Nachbarfiliale.
Ah, ja.
Wir haben noch nie so oft das Wort Döner in einem Podcast verwendet. Ja. Auf jeden Fall war es dort schon visuell richtig schön eingerichtet. Da kommt man schon total gut in Stimmung. Auch unsere Game MasterInnen waren dann entsprechend, also Game MasterInnen zum Ende hin, waren auch schon dementsprechend gekleidet mit ihren Umhängen und Polundern. Es war super schön, schon uns kommen. Und wir hatten
auch Glück, dass wir Andrea. Mhm.
Andrea war wieder
den Tag
da.
Vorher wiedergefunden haben.
Aber sie war als Olivia. Da haben wir sie dann Olivia genannt, genau. Und genau, es geht im Prinzip auch damit los, dass wir zeitlich gesehen so eingeordnet sind, dass vor 100 Jahren der dunkle Lord, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil dürfen wir ja nicht, aber ein dunkler Lord ist eben in dieser Zauberwelt getötet worden durch mutige Schülerinnen dieser Zauberakademie. Und wir sind eigentlich nur da, um Schüler zu werden und bei diesen 100-jährigen Feiereien mitmachen zu dürfen. Wir gehen also zu unserer, wie heißt das, Zeremonie, wo man den Räumen zugeordnet wird. Und das, wer Harry Potter kennt, so ein anderer Zaubererfilm, recht unbekannt. Aber
ja, da gibt es ja dieses sprechende Objekt.
Ja, da gibt es ein sprechendes Objekt, genau. Und das hilft bei der Zuordnung in bestimmte Räume. Und das war schon ein ganz toller Einstieg in dieses Game, wo man sich gefreut hat, ob man in den Raum kam oder in den Raum kam. Malte war im Schlangenraum.
In dem Raum
gefreut,
war ich.
Malte? In dem einen Raum. Genau.
Du warst ja dann auch nur der Schlangenschüler.
Ich habe mich ergeben meinem Schicksal, das ist okay.
Genau, und genau, wir waren dann beide zum Glück in einem anderen Raum auch noch. Ich weiß nicht, hieß es Löwenraum? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja,
also wir haben es ja eh Gryffindor wird, genannt. Also genau, also
wird diesen Häusern zugeteilt.
Auch wenn man probiert, es ohne Franchise hinzubekommen, es ist einfach so, dass man trotzdem von Slytherin und Gryffindor spricht, wenn man als Spielender da drin ist. Ich glaube, das kriegt man auch gar nicht raus. Man spricht auch von Harry Potter und Lord Voldemort. Deswegen sieht es uns nach, wenn wir das jetzt hier auch machen.
Wer spricht davon?
Den Namen, den man nicht sagen darf, genau. Ja, und dann geht unser Abenteuer los. Also wie gesagt, eigentlich sind wir zum Feiern da und um uns in der Schule umzuschauen. Und während des Spiels tauchen Gerüchte auf, dass der dunkle Lord wieder aufersteht. Und wir müssen im ersten Teil erstmal gucken, ob diese Gerüchte stimmen und falls dem so ist, auch dann Hilfe suchen. Und diese Räumlichkeiten, die man dort betritt, die sind wirklich mir fehlen die Worte.
Ganz so war es nicht, dass einem dann die Worte fehlen.
Doch, ich finde schon. Also ich fand,
ich zitiere Malte, als er dann plötzlich in unser Haus gekommen ist. Oh, hier kann man sich richtig gut vorstellen zu wohnen.
Ja, genau. Euer sah wirklich super gemütlich
gemacht.
Aus. Ich fand es bei mir.
Wir waren ja auch Gryffindor.
Ja, deswegen.
Wir waren Löwenschüler.
Ich wäre gern bei euch gewesen. Also bei mir war es auch schön, aber bei euch war es so gemütlich und schön. Ja. Da hätte ich gern irgendwie mal so einen Herbsttag verbracht.
Auch auf bei der Hauswahl.
Ja, genau. Das war ja das Problem. Ich konnte ja nicht
entscheiden. Wenn dein Inneres halt zum Vorschein kommt, sorry, dann ist das so. Dann kriegst du eben nur das Schlangenhaus. Hm. Jedenfalls sind wir dann auch am Anfang in unseren Räumlichkeiten, da verrate ich noch, glaube ich, noch nicht so viel. Und das Schöne ist, dass fast das gesamte Spiel über alles sehr kooperativ stattfindet an Rätseln. Das heißt, man muss miteinander sehr stark kommunizieren über diverse Barrieren hinweg und hat dort viele haptische Rätsel, logische Rätsel, wo man eben Sachen erstmal finden muss und dann auch verwenden muss. Es war an sich eine überschaubare Anzahl an Rätseln für die Größe des Raumes, der Räumlichkeiten.
Findest du? Ich dachte, ich habe mich da schon sehr...
Nee, wir haben lange gebraucht, weil es so viel zum...
Zu tun gab.
Zum Suchen gab.
Zu tun gab.
Und zum Suchen. Also...
Entschuldigung, das war die Klingel.
Alles gut.
Ja, es gab viel zu suchen und zu tun, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich dem Raum so ein bisschen ankreiden würde. Er hat zwei starke Suchaufgaben. Das so ein bisschen.
Das würdest du ankreiden?
Ja.
Wo denn? Also, wann denn?
Ja, ich weiß, wir hatten es danach diskutiert. Das ist auch ein Raum, den man ja bis so mit 8 Spielern spielen kann. Dafür ist es gut, dass du auch solche Aufgaben machst. Ich finde vor allen Dingen dann die zweite Suchaufgabe, die ist ein bisschen intensiver
als
die erste.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja,
genau.
Ja, ja, ja.
Okay, ja.
Und was ich bei den, wie du schon sagtest, die Rätsel waren sehr gut eingebunden. Mir hat noch ein bisschen der Funken der Magie gefehlt.
Ich finde, dass du teilweise Raumübergänge hattest oder Ausblicke auf kommende Räume, die schon sehr magisch waren. Ich finde, die hatten auch so einen Wow-Effekt, wo du wirklich dachtest, toll, ich freue mich da gleich hinzukommen zum Beispiel.
Das hat ja persönlich mit dem Rätseln zu tun. Also ich finde schon, du hast dieses magische Gefühl schon, dass du dich in dieser magischen Welt bewegst.
Ja.
Aber es hätte für mein Verständnis noch ein bisschen mehr Magie sein können. Ich erinnere dich an
Requiem.
Genau, jetzt hast du selbst gesagt, an den Golden Phoenix, wo die Rätsel entsprechend mehr auf die magische Tätigkeit mit ausgerichtet waren. Ja. Und das hier, wie du schon sagtest, waren alles sehr haptische Rätsel, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und du hast auch trotzdem, ja, wir durften ja auch mal zaubern, wir durften klassisch auch
Sachen verwenden, Zaubergegenstände.
Zaubergegenstände, ja. Tränke, Anrufe, etc. Aber so ein bisschen mehr Magie hätte es noch sein können. Das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, wie gesagt, an sich der Raum, wie du schon sagtest, gibt einem voll dieses Feeling von dieser Zauberwelt. Und auch ähnlich wie bei Wackiness Game davor, wer großer Fan ist, Potterhead ist oder sonst sich mit diesen Zauberlehrlingen identifizieren kann, wird er sehr viel finden, was ihn auch daran erinnert und macht das Erlebnis noch viel besser.
Ich fand es auch sehr positiv, dass die Story ja auch immer wieder durch schauspielerische Elemente auch mal weitergetrieben wurde. Das heißt, wir haben ja nicht nur durch Rätsel sind wir weitergekommen und nicht nur durch Einspieler, sondern tatsächlich auch durch Szenen, die man beobachten konnte. Und das, finde ich, hat ja das Ganze auch aufgewertet und hat es dadurch auch immersiver gemacht. Und auch im Zusammenspiel mit uns jetzt vielleicht auch im zweiten Teil. Das Ding ist, man muss den ersten und zweiten Teil so ein bisschen zusammen erzählen. Vielleicht nicht von der Story her, aber von den Räumlichkeiten her. Weil es da definitiv Überschneidungen gibt. Man ist natürlich immer noch in der gleichen Schule unterwegs. Und es wird aber tatsächlich so, und das finde ich auch sehr gut gemacht, so umgestaltet, dass du vieles wirklich auch neu dort erlebst. Du hast aber eben beim zweiten Spiel nicht mehr diesen Wow-Effekt, den du beim ersten Spiel hattest, wenn du da zum ersten Mal die Räumlichkeiten betrittst. Das heißt, ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn man die auch recht zeitnah nacheinander spielt, dass man da wirklich diesen... Sie hatten zwar gemeint, dass wenn man dann etwas später wiederkommt, dass man dann nochmal den Wow-Effekt hätte, aber ich kann mir das echt nicht vorstellen. Also ich glaube, dieses positive Gefühl von dem ersten Spiel, wenn du das gleich nochmal im Anschluss hast, auch mit der Story, die da durch unsere Game Masterin wirklich oder beide Game Masterin sehr toll rübergebracht wurde. Wir hatten auch wieder wirklich Glück, dass wir die zwei hatten. Das war richtig toll gemacht. Und dieses Gefühl, war ich froh, dass wir das mitnehmen konnten in das zweite Spiel nochmal. Vom ersten.
Ja. Ich finde insgesamt, weil ihr jetzt gerade gesagt habt, da wird so wenig gezaubert. Ich fand die Sachen, die man machen musste, gerade so im ersten Teil dafür umso effektvoller. Das fand ich wirklich schön. Und die Effekte, die dann da zumindest auch dieser eine Wow-Moment, sag ich mal, fand ich echt cool. Also habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Maria, du hast jetzt gerade davon gesprochen, so im Teil 2, dass das dann schön gelöst war. Ich fand's irgendwie, also ich hätte mir Teil 2 irgendwie genauso spektakulär gewünscht wie Teil 1. Irgendwie war es dann nicht mehr so das gleiche Gefühl, weil man die Räumlichkeiten ja doch kannte. Bei den Rätseln, finde ich, war es teilweise ja schon so, dass man Rätselelemente in dem ersten Teil gesehen hat, sag ich mal, die entweder dann halt verwendet wurden oder nicht verwendet wurden, wo man dann schon wusste, das spielt wahrscheinlich in Teil 2 eine Rolle. Und manchmal war ich dann einfach auch verwirrt und habe euch ja dann auch gefragt, so haben wir das jetzt schon benutzt oder nicht, weil man dann irgendwie gar nicht mehr wusste, was...
Das hatten wir da auch.
Also ja, ist das jetzt überhaupt relevant für Teil 2 beispielsweise oder kam das in Teil 1? Habe ich das einfach nicht mitbekommen? Also Ja, weil, also ich fand es irgendwie schwierig. Generell finde ich halt den Teil 2 nicht mehr ganz so stark. Ich hatte das ja auch danach direkt gesagt, so, dass das Finale von Teil 2 für mich einfach schwach ist. Weil ich da irgendwie gerade, wenn ich jetzt irgendwie mir so vorstelle, ich spiele da irgendwie jeweils 90 Minuten, dann hätte ich mir einfach so ein, ja, also imposantes Finale so gewünscht, und das fand ich ein bisschen schwach, sag ich mal. Also ich will da nicht zu viel spoilern, weil um das, also ich kann es ja so ein bisschen anteasern, sie benutzen halt etwas aus Teil 1, was man da präsentiert bekommt, dann als Finale für Teil 2, und das fand ich ein bisschen
also von der Technik, von der Inszenierung her.
Ja, genau.
Es ist nicht exakt das gleiche.
Nee, genau, es ist nicht das, nein, genau, mhm. Aber trotzdem habe ich dann so gedacht, irgendwie ist es schade. Ich hätte mir halt noch mehr Raumabschnitte auch gewünscht, die man irgendwie neu entdeckt. Ich meine, ja, wenn man es runterbricht, so definitiv, das, was man in Teil 2 dann neu entdeckt, weiß ich nicht. Also das war jetzt nicht so, also auch ehrlich gesagt so kulissentechnisch ein bisschen schwach vielleicht ausgestaltet. Also ich glaube, so rückblickend hätte mir, glaube ich, Teil 1 einfach gereicht. Ich glaube, ich hätte das gar nicht gebraucht, dann quasi nochmal Teil 2 zu spielen. Für richtig krasse Harry Potter-Fans kann ich es verstehen, dass sie das geil finden, da irgendwie auch so lange einfach die Spielzeit drin zu haben. Ich muss jetzt aber sagen, irgendwie bin ich nicht mehr so ein Fan davon, in der gleichen Kulisse 2 Spiele irgendwie anzubieten. Das fand ich irgendwie nicht.
Das ist auch so schwierig. Schön. Das ist per se, glaube ich, immer sehr schwierig, weil du eben wirklich dieses Problem hast, dass du Rätsel schon siehst. Selbst, also die, es ist, war jetzt nicht so, dass jedes Rätsel vom zweiten Teil sichtbar war im ersten Teil. Das ist nicht der Fall. Also da gibt es vielleicht ein, zwei Sachen, die man schon sieht, wo man definitiv weiß, okay, kommen wir jetzt gerade nicht ran, ja, wird vielleicht relevant. Ansonsten kamen natürlich aber auch viele neue Rätsel dazu, die man vorher da noch nicht gesehen hat oder die anders dann verwendet wurden. Genau, das war eher der Fall. Aber ich hatte tatsächlich auch das eine Mal diese Situation, wo ich Sachen gesehen habe und meinte, ach nee, die haben sie nur vorbereitet für die nächsten Spieler, für des ersten Teils. Na, bis sich dann eben herausgestellt hat, ach nee, brauchen wir ja doch.
Ja, ja. Ja, genau.
Stimmt, wo du meinst, nee, das brauchen wir nicht nochmal, das, die haben bloß schon aufgeräumt für den ersten Teil, was ja per se keinen Sinn macht. Ich glaube, wir könnten, sind uns alle einig, der erste Teil ist wirklich stark umgesetzt, der wirkt am kohärentesten, auch vom Storytelling her, von den Effekten, die angewandt werden, die sind schon sehr überzeugend in dem Maße. Und auch was die per se, was die Rätselart, wie die Rätsel gestaltet sind, angehen. Genau. Im zweiten Teil, das hatten wir auch diskutiert, und ich glaube, Andrea hat auch gesagt, die meisten spielen ja die Räume auch nicht unbedingt nacheinander, sondern haben dazwischen Zeit. Ihr könnt euch ja ein Jahr Zeit lassen, bis ihr den wieder buchen könnt, tatsächlich. aber der zweite Teil merkt man, dass er einfach ein Kompromiss ist, weil es einfach noch einen zweiten Teil geben sollte. Ja, weil
die Story ist ja auch nicht abgeschlossen.
Nee, aber ich hatte ja nachgefragt, es sollte gar keinen zweiten Teil geben. Ich hatte doch extra schon gefragt, ob der so ausgelegt war. Und da meinte sie, nein, das war nicht von Anfang an geplant, dass es quasi einen zweiten Teil gibt.
Genau.
Inhaltlich macht das einfach Sinn, dass es quasi einen zweiten Teil, also dass die Geschichte weitererzählt wird. So.
Genau. Aber du hättest ja trotzdem auch bei dem Cliffhanger, es war an dem Sinne ja auch kein richtiger Cliffhanger. Also für mich hat sich das schon abgeschlossen angefühlt. Trotzdem
nicht positiv.
Nee, genau.
Ja, je nachdem, wie du es auslegst. Aber ich finde auch der zweite Teil hat mir auch, was mir da weniger gefallen hat, ist, das hatte ich auch danach schon gesagt, war, dass wir eher wieder in dieses klassische Schlösserthema zurück sind. Also du hattest plötzlich Schlösser in diesem Raum, wo du vorher keine hattest. Und daran siehst du, okay, das ist einfach, okay, man hat sich überlegt, okay, wie können wir die Räumlichkeiten nochmal nutzen? Und es ist ja nicht nur, dass du nicht mehr entdeckst in dem zweiten Teil, sondern du siehst per se auch weniger als im ersten Teil. Das kommt ja noch dazu. Es gibt einen Abschnitt, den Malte angesprochen hat, der auch eher mäßig dann designt ist, der so ein bisschen dich rausholt, weil das so eine Standardlösung ist. Und ich finde auch, also wenn man die Räume spielen will und nicht zu lange warten will, dann habt ihr im ersten Teil wahnsinnig viel Spaß auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch die Leute, die Harry Potter mögen, werden da vieles wiederfinden. Und der zweite Teil ist eher für Leute, die gerne Dinge komplett machen. Ja? Also die komplett die Geschichte erleben wollen. Aber ja, wie gesagt, vielleicht müssen wir das auch unter dem Aspekt sehen, dass wir die Räume eben sehr nah beieinander gespielt haben und deshalb unsere Erinnerung auch noch wesentlich besser war an die Räumlichkeiten. Und auch teilweise sorgt es einfach für Verwirrung, weil du weißt, sie haben auch im zweiten Teil haben sie auch ein Rätsel, was im ersten Teil auch so an der Art vorkam, aber komplett anders gelöst wurde. Und im zweiten Teil geht's eher auf, ich sag mal, auf ein Nummernschloss hinaus, gell? Wobei der erste Teil wesentlich praktischer da veranlagt war in der Hinsicht. Und ich finde, wenn du das gelernt hast, und da sind wir wieder dabei, das hatten wir auch bei anderen Räumen schon diskutiert, du gehst ja in so einen Raum rein und du lernst mit der Zeit zu verstehen. Genau, und du lernst mit der Zeit zu verstehen, wie diese Welt funktionieren soll. Also in einem richtig guten Escape Room. Und ich finde, das haben sie in dem ersten Raum auch sehr gut etabliert, dass das alles in sich Sinn gemacht hat und dass diese Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Und ich finde, im zweiten Teil haben sie das eben leider aufgebrochen und eher schleifen lassen. Und das kann man dem zweiten Teil vorhalten. Deswegen ist der zweite Teil auch etwas schwächer als der erste Teil. Ist jetzt auch wieder hier, gell? Wir haben sehr viele Räume gespielt, wir haben sehr viel gesehen. Malte hat noch mehr gesehen als Maria und ich. Diese beiden Räume sind trotzdem ein sehr schönes Erlebnis für viele, viele Spielende da draußen, seien sie Erstspieler oder seien sie Vielspieler. Mhm. Du machst per se nichts falsch. Gell? Das ist bloß so. Aber es fällt dir eben auf, wenn du dich intensiver damit auseinandersetzt, dass der zweite Teil wesentlich schwächer ist in der Art der Umsetzung und dem, was du da machst. Vor allen Dingen, wenn du aus diesem ersten Raum kommst oder aus diesem ersten Teil rausgehst und eigentlich denkst, ihr habt ein super rundes Ergebnis hier hingelegt. Das ist mit einer der 4, 5 Harry Potter Räume in Deutschland, die wirklich wahnsinnig gut sind. Mhm. Es gibt ja auch nicht so viele, gell, die wirklich richtig gut sind. Es gibt die Gasse in Bochum, die einer der ersten waren, die wirklich sehr schön umgesetzt ist und sehr viel Spaß macht. Auch da hast du gefühlt das Gefühl noch mehr, das Gefühl von Zauberei in diesem Raum, falls ich euch da erinnern kann. Ja. Da hast viel mehr magischere Elemente drin. Du hast den Phönix in Berlin. Auch da zauberst du mehr. Und dann hast du hier die Gasse. Also das sind so, glaube ich, die drei Räume in Deutschland.
Die Zauberakademie.
Genau, die Zauberakademie, die man spielen, auf jeden Fall spielen sollte. Vor allem, wenn man Harry Potter-Fan ist, findet man sich auch da drinnen stark wieder. Aber Maria, du möchtest die ganze Zeit schon etwas sagen.
Ich sag nur, es ist auch einfach so ein Dilemma mit dem Erwartungshaltung. Ne? Wenn du eben so lange darauf wartest, einen Raum zu spielen, und dann hast du natürlich wirklich einen sehr hohen Erwartungsdruck, den sie dort auch erleben, dass sie das eben auch abliefern. Und deswegen, ich glaube, wenn wir diesen Raum überraschend gespielt hätten, so ohne dass wir irgendeine Vorahnung davon gehabt hätten, ich glaube schon, dass wir, also vom ersten Teil ja sowieso total begeistert wären, aber auch vom zweiten Teil das zwar angemerkt hätten und es uns aber trotzdem gefallen hätte, einfach weil auch da Elemente vorkamen, die auch Spaß gemacht haben, die auch überraschend waren. Oder wo man sich auch gefragt hat, ah, wie haben wir das jetzt gerade hinbekommen, dass das auf einmal ganz anders ist. Also deswegen auch Erwartungsdruck oder der Erfolg, es kann manchmal so ein zweischneidiges Schwert sein. Ne? Wenn du da eben monatelang ausgebucht bist, hast du diese Erwartungshaltung an den Raum, dass der spektakulär sein muss. Und ich finde, er hat definitiv spektakuläre Elemente, der Raum, vor allen Dingen im ersten Teil. Aber es ist nicht per se die ganze Zeit spektakulär, wie man sich's wünschen würde.
Durchgängig spektakulär. Tatsächlich auch nochmal den Preis anmerken. Also so zusammenfassend, wie gesagt, es ist für mich eher ein wirklich stimmungsvoller, auch großer Escape Room mit, sagen wir mal, Schauspielereinlagen. Ich würde ihn jetzt aber nicht als schon so Experience irgendwie sehen. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn man jetzt beide hintereinander spielt, die regulär bucht, das muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, das waren 180 pro Raum. Dann sind wir bei 360 Euro für jeweils drei Stunden Spielzeit. Ja. Ich weiß nicht.
Es ist in Ordnung, wenn du wirklich ihn mit voller Mannstärke spielst, runtergebrochen auf den Stundenpreis.
Ja, aber ich finde tatsächlich, wir haben ja zum Beispiel schon von Monster Mashers gesprochen, so wo ich fast sagen würde, das ist aktuell irgendwie mit einer meiner Lieblingsräume und das sehe ich wirklich als wirklich krasse Experience und da ist der preisliche Unterschied schon enorm. Also Monster Mashers ist deutlich günstiger und geht sogar noch einen Tick länger. Ist, finde ich, sogar aufwendiger. Ich weiß nicht, ob die Zauberakademie jetzt wirklich das Geld wert ist, ohne dass ich da jetzt irgendwie jemandem zu nahe trete. Ich kann auch verstehen, so dass klar, damit auch Kosten verbunden sind, zwei Game Master und so weiter und auch die Baukosten und so weiter, klar. Und natürlich reguliert da sicherlich auch die Nachfrage irgendwie den Preis. Ich bin mir, wie gesagt, da unsicher, ob so Preis-Leistung da in dem Fall jetzt so übereinstimmt.
Naja, ich sag mal, für vier Personen kostet das 180 Euro ein Raum oder ein Abenteuer davon. Ja, da bist du
für 90 Minuten, ja. Ja, aber du hast Monster Mashers für 225 Euro für vier Personen, spielst aber 3 Stunden.
Ja, ja. Dann weiß man immer nicht, wie die Kostenkalkulation ist, aber klar, wir dürfen ja nicht vergessen, sie haben für uns extra aufgemacht, sie machen für Enthusiasten, versuchen sie auch in den Nebenzeiten entsprechend aufzumachen und mit einem kleinen Aufschlag nochmal, weil du musst ja auch die extra Kosten mit in Betracht ziehen. Du hast, wie du schon gesagt hast, zwei Game Master in dem Raum oder zwei Game Masterinnen, die diesen Raum bedienen. Ja, da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Ja? Das ist ja auch das, was sie auch vor Ort haben, dass vor allen Dingen, wenn du ein Jahr lang im Voraus buchen musst, gell, und freust dich ein Jahr auf diesen Raum,
ja.
Ich finde, dass die geben sich alle Mühe, dass es ein gelungenes Erlebnis ist. Und das ist auf jeden Fall, der erste Teil ist ein gelungenes Erlebnis, Punkt. Also das
voll,
ist ein Raum, der macht Spaß.
Ja.
Der hat Wow-Effekte drinne, die man auch so vielleicht noch nicht so umgesetzt gesehen hat, auch in anderen Räumen, macht wahnsinnig Spaß. Der zweite Raum ist, wie Maria sagte, das Problem ist, dass wir ihn relativ schnell nacheinander gespielt haben. Sprich, wir hatten die Topografie des Raumes noch im Kopf. Mhm. Wir wussten, wie wir gewisse Dinge im ersten Teil gemacht hatten, die leider dann im zweiten Teil eben nicht mehr ganz so funktioniert haben, wie sie auch im ersten funktioniert haben. Und das hat das etwas geschmälert. Aber per se sind das Räume, wo du nichts falsch machst, die zu spielen. Und wie gesagt, die Mindestspieleranzahl ist 4 Personen. Zu dritt bekommst du das auch gut hin. Zu zweit würde ich es mir für den Preis tatsächlich überlegen, ob das Sinn macht. Das ist tatsächlich auch wirklich mal so ein Raum, um einfach auch, ich sag mal, ein bisschen, was die Kosten angeht, wo ich einfach mit mehr Leuten reingehen würde. Mhm. Ich glaube, das haben wir gesagt, das
aber
ist
nicht ein, acht.
Maria hat das danach gesagt, das ist ein guter Raum, wo du erstmal wirklich mit 6 Leuten mit gutem Gewissen reingehen kannst, was auch gut funktioniert.
Ja.
Und dann bist du eben bei 6 Personen bei 250 Euro bei einem Teil. Es ist viel, aber wie gesagt, wir wissen auch, wir haben in Deutschland nochmal vielleicht ganz andere Kostenstrukturen. Wir wissen nicht, wie bei Monster Mashers.
Monster Mashers war jetzt nur, das war jetzt nur ein Beispiel, weil es halt diese 3 Stunden Spielzeit sind. Wenn ich das dann hochrechne, 500 Euro für die 3 Stunden, für die Räume. Wir können auch andere Beispiele nehmen, Dark Forest oder so. Ne? Also, da finde ich, lohnt sich das mehr als jetzt bei der Zauberakademie. Also, wie gesagt, ich bin bei Teil 1 voll bei dir. Teil 2 finde ich halt schwieriger.
Nee. Sagen wir, wenn der erste Teil spektakulär ist, ist der zweite trotzdem noch ein Top-Erlebnis per se für das, wie es funktioniert. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da raus sind und wahnsinnig enttäuscht waren. Wir waren nicht enttäuscht. Wir hatten tolle 3 Stunden da drinne. Das hatten wir den beiden Game Masterinnen zu verdanken, die wirklich da tollen Einsatz gezeigt haben. Wir hatten Spaß da drinne. Ein bisschen zu viel Spaß, die Maria an einer Stelle.
Mit einem Tarnumhang.
aber
ich hatte auch, das war das erste Mal, dass ich so einen Lachflash hatte, wo ich keinen hätte haben dürfen.
Wie in der Schule früher.
Ja, es ist so, wenn du versuchst, ganz still zu sein und es geht einfach nicht.
Und man muss ja dazu sagen, das ist ja das, was wir davor auch schon wussten. Die Zauberakademie ist ja auch ein Jahr lang schon vorher ausgebucht, einfach weil sie diese 2 Teile in einem Raum spielen lassen und dadurch einfach begrenzt Slots haben. Das wäre was anderes, wenn es nur den ersten Teil wahrscheinlich geben würde, dann hättest du auch viel mehr Slots verfügbar. Aber generell bin ich froh, dass wir ihn gespielt haben. Da können wir den Haken auf der Bucketlist machen. Wie gesagt, es ist immer faszinierend zu sehen, Räume, die irgendwie ein Jahr im Voraus ausgebucht sind, was die besonders machen oder was sie anders machen als andere Räume. Mhm. Und wie du schon sagst, ich glaube, für dich war das unter anderem mit einer der größeren Escape Rooms, die du gespielt hast. Ich glaube, Malte und ich haben auch in einem Maßstab schon mal noch andere Räume gesehen. Ja,
dieses
noch
Werwolf-Thema auch.
Genau,
oder so, ne?
Genau, dieses Plattlines damals in Spanien zum Beispiel, was auch riesig war einfach. Mhm. Wo sie aber den Platz, wo einfach nur der Platz da war auch dann. Und die Zauberakademie, wie gesagt, wenn ihr da bucht, ihr macht nichts falsch. Nee, wie gesagt, nicht. Ihr macht absolut nichts falsch.
Auch wenn ich es gerade so angehört habe. Nein.
Nein, am Ende, das ist natürlich nochmal eine separate Diskussion. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir die Diskussion so führen, was Preis-Leistung hier angeht. Gell? Also was das tatsächlich ist, dass es tatsächlich wert, einen Raum zu spielen, und das ist auch da draußen. Am Ende müsst ihr als Spielende immer entscheiden, ist es euch dieses Erlebnis wert? Selbst wir haben im Freundeskreis ab und zu Diskussionen, die sagen, boah, 30 Euro für eine Stunde ist schon ganz schön viel, ja, wo wir sagen, naja, nicht unbedingt. Also klar, im Kino, mittlerweile, wenn du hier in Berlin in das eine Kino gehst, wenn wir irgendwie ins IMAX gehen, zahlen wir zu zweit 50, 60 Euro. Mhm. Das ist so viel wie ein Escape Room. Da sitzen wir passiv da und schauen einen Film an, gell? Wir erleben das nicht. Also ein Escape Room per se ist einfach, es ist trotzdem ein Luxushobby, wie viele Hobbys. Also wenn man Freizeit hat und Geld hat, spielt man das natürlich. Klar wäre es schöner, wenn das vielen, viel mehr Menschen noch zugänglicher wären. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, es stehen immer Kosten dagegen. Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind eh immer höher mitgegangen. Ich finde, die Inflation hat auch bei den Escape Rooms gar nicht so reingekickt wie bei anderen täglichen Dingen des Bedarfs die letzten Jahre oder bei Miete zum Beispiel. Ich finde, dafür sind Escape Rooms, ja, die sind teurer geworden, aber jetzt auch nicht exorbitant.
Du darfst ja nicht vergessen, man besucht sie nur einmal. Das heißt, die Leute, die da hinkommen, gehen nur einmal dahin, meistens, genau, und kommen nicht wieder. Deswegen ist das auch, finde ich, immer total gerechtfertigt, da diesen Preis zu haben, weil du hast einfach nicht diese wiederkehrende, durchlaufende Masse, die du vielleicht bei anderen Anbietern oder Dienstleistern hast.
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube ich, mal jemand gesagt, den wir alle kennen, tatsächlich Escape Rooms, wenn du sie zu zweit spielst, ist eigentlich der Worst Case für einen Anbieter. Du solltest mindestens vier sein. Also gerade auch diese vom preislichen her, das zu rechtfertigen, dass diese Räume da.
Gut, aber da gibt es ja mittlerweile kaum noch irgendwie Anbieter, die diese Preisstruktur haben. Die meisten setzen ja schon quasi bis vier Spieler den einen Preis. Ja, ja, genau. Mhm.
Das kann man, glaube ich, noch kritisieren. Das ist auch in vielen anderen Räumen so. Klar, die setzen dann ab drei Spieler aufwärts an oder vier Spieler aufwärts den Preis an. Können sie ja machen. Ich finde, sie sollten trotzdem nur noch dazu schreiben, ob der Raum trotzdem für zwei Spieler machbar ist am Ende. Also wenn schon zwei Spieler bereit sind, diesen Preis zu zahlen, in dem Fall, wenn ich jetzt mit Maria alleine gewesen wäre, hätten wir beide irgendwie für den ersten Teil 180 Euro gezahlt, also pro Person 90 Euro. Das ist schon wahnsinnig viel. Aber wir hätten es vielleicht in Betracht gezogen, zu zahlen und zu buchen. Und ich hatte jetzt auch einige aus der Community, die mich dann irgendwie angeschrieben haben bei Instagram, wie wir das gemacht haben. Und sie versuchen irgendwie auch zu zweit schon den Raum ewig zu buchen. Ja. Aber auch hier würde ich immer sagen, sucht euch, glaube ich, noch zwei Leute mehr, dann habt ihr so ein besser. Und wenn ihr kein Paar seid, könnt ihr den Preis besser teilen. und das dann machen die Räume auf jeden Fall Sinn. Und wie gesagt, ich glaube, das nichtsdestotrotz ist das einer der Räume, ich verstehe, warum den viele auch sehr mögen und auch ganz toll finden. Geht hin, bucht's und wie gesagt, am Ende müsst ihr entscheiden, was euch so ein Erlebnis wert ist. Und wie gesagt, wenn ihr priorisieren solltet und überlegt, solltet ihr alle zwei Teile spielen. Ich glaube, mit dem ersten Teil seid ihr auch sehr gut bedient und dann spielt zwei Jahre später, wenn es Slot wieder frei ist, den zweiten Teil vielleicht. Aber den ersten Teil, den kann man getrost wirklich empfehlen.
Absolut.
Also, findet den trotzdem, ist einer der spektakulären Räume in Deutschland.
Tolles Erlebnis.
Ja. Gut. Zum Thema Preis-Leistung. kommen wir jetzt zum großen Finale, warum wir auch unten in Franken waren. Dieser Podcast heißt ja Ausgeträumt und der heißt Ausgeträumt, weil es war unser letzter Traum, den wir hatten. Es war zwar unser erster Traum auf dieser Reise, den wir erlebt haben, aber es war auch leider im weitesten Sinne der letzte Traum, den wir hatten. Oder Malte?
Och, ich würde das gar nicht so negativ formulieren, weil wer weiß, was die Zukunft da bringt, oder? Also jetzt erstmal war es der letzte Traum, ja, genau, es ging wieder zu Dream Labs und wir haben uns tatsächlich in die Traumwelt von Lost gewagt. Der neueste Raum des Anbieters, diesmal tatsächlich auf 120 Minuten quasi hochgesetzt, ursprünglich, glaube ich, mal mit 90 Minuten oder also auf jeden Fall weniger angesetzt und dann durch Testspiele und so weiter immer weiter hochgesetzt. Mittlerweile sind sie über 120 Minuten angekommen. Eines der längsten Erlebnisse da in Deutschland aktuell. Spannend auch die Entwicklung irgendwie so zu sehen. Ich weiß noch damals, als wir Metropolis, damals vor allen Dingen Anfang 25, ne, im Februar oder so.
Haben wir uns dieses Jahr zweimal gesehen,
ja,
oder was?
Ja. Damals, als wir da waren, hieß es noch, ja, es geht vielleicht Richtung Horror, vielleicht Richtung Grusel. Mittlerweile wird es auf der Homepage zumindest als Abenteuer bezeichnet, intensiv und fordernd. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Es geht um eine Expedition. Wir sind auf der Suche nach der Quelle unerschöpflicher Energie. Das war zumindest erstmal so das, was wir quasi spielen wollten. Am Ende kommt dann irgendwie alles anders. Es ist, wie man es von Dreamlabs kennt, einfach ein ganz, ganz toller Einstieg erstmal überhaupt in diese Traumwelt. Ohne da zu viel zu spoilern, es ist super kreativ wieder umgesetzt. Wenn man jetzt denkt, man kennt das Prinzip von dem herzlosen Piraten oder auch Metropolis, dann kann ich euch getrost sagen, nein, ihr kennt es nicht. Also ja, ihr kennt das Prinzip von den anderen beiden Räumen, aber diesmal ist es anders. Es ist einfach...
Malte, ganz, ja, ganz kurz, für Leute, die vielleicht das erste heute unserem Podcast das erste Mal hören, okay, zufällig reingeraten, ja, sind.
Soll ich das nochmal kurz erzählen?
Um was geht's? Um was geht's bei Dreamlabs?
Bei Dreamlabs, okay. Also Dreamlabs ist ein Traumlabor. Die erforschen Träume. Wenn man dort ankommt, steht man ja wirklich wie in einer Arztpraxis, in einem Labor, in einem komplett weißen Raum, sehr futuristisch gehalten. Und ja, es geht tatsächlich um Träume. Also jedes Abenteuer von denen ist quasi eigentlich nur ein Traum, den die Patienten, nenne ich uns jetzt mal, den die Spieler erleben. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das andere da schon vorwegnehmen soll, wie man in diesen Traum reinkommt, aber es ist halt sehr, sehr außergewöhnlich. Es ist super gut umgesetzt, also sehr, sehr qualitativ hochwertig, dieser Übergang zwischen man kommt rein und man startet das Abenteuer. Das ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Es wird eigentlich in keinem Wort erwähnt, dass man in Escape Room spielt. Die Art und Weise, wie sie das machen, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Ja, ich bin mir, wie gesagt, unsicher, ob wir das irgendwie in dem letzten Podcast erwähnt haben oder ob es auch in der Review steht. Es gibt halt so ein, nenne ich es mal, Gerät, eine Maschine, in die man reingeht.
Kannst du schon sagen. Wir haben das schon gesagt.
Ah, ein Dreampod. Okay, genau. Es geht quasi über so ein Dreampod in den eigenen Traum. Und diese Fahrt mit dem Dreampod ist einfach richtig, richtig gut gemacht. Also sehr hochwertig Sound. Das Gefühl, einfach da drin zu sitzen und sich zurückzulehnen und diesen Traum zu starten, das haben die einfach echt perfektioniert. Das ist echt ganz, ganz toll.
Das ist einer der besten Einstiege in so ein Escape Room tatsächlich.
Ja, finde ich auch wirklich richtig, richtig gut gemacht. Genau, und jetzt beim dritten Abenteuer geht es halt auch wieder um einen Traum, um Lost. Wie gesagt, diese Expedition, die man da beginnt. Und genau, dann war es halt ein vielleicht nicht so schöner Traum, weil da was schief geht. Es ist eigentlich unfassbar, wie sie sich nochmal gesteigert haben, finde ich. Wie gesagt, wenn man denkt, man kennt jetzt das Prinzip von Dreamlabs, dann wird man da auf jeden Fall nochmal überrascht. Das war richtig, richtig toll. Also hinterher haben wir dann erfahren, wie lange das alles gedauert hat. Also klar, wir waren auch noch auf Toilette, aber trotzdem war dieses Intro, dieses, ich will es fast nicht Briefing nennen, das war halt diese ganze Phase, bis das eigentliche Spiel quasi losging, das war halt richtig lang und das fühlte sich so organisch an. Das hat einfach alles gestimmt. Das war, also irgendwie weiß man ja, okay, das wird gerade geschauspielert, aber ich war mir kurzzeitig wirklich nicht sicher, ist das jetzt ein Schauspiel oder ist es jetzt wirklich gerade echt, was hier passiert?
Hatte ich im Sekundenwechsel diese, ach nee, gehört bestimmt zum Spiel. Nee, ist doch echt. Ja. Nee, ist doch echt. Also es war echt so gut gemacht.
Das war wirklich richtig, richtig das geil gemacht. Toll. Also ganz, ganz großes Kino, das fand ich echt toll. Genau, erstmal so bis zu dem Punkt war ich auf jeden Fall schon baff. Und wenn dann das eigentliche Spiel quasi losgeht, dann ja, also intensiv und fordernd kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, wie es da drauf steht. Die Welt, die da geschaffen haben, auch das wieder unfassbar geil. Also kulissentechnisch, ja, das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Ich würde vielleicht sogar den Punkt Horror noch dazu nehmen. Es ist halt kein Splasher-mäßig, also kein Bluthorror, sondern es ist eher dieser psychologische Horror, der so in den Köpfen vielleicht der Spieler auch teilweise passiert, weil man sich so einbildet, ist da jetzt jemand, ist da keiner? Also ich werde einfach nie vergessen, diesen ersten Erkundungsgang, nenne ich ihn jetzt mal, durch diese Welt. Ja, das war einfach grandios, richtig, richtig toll gemacht mit dieser Angst der Spieler so zu spielen, das fand ich echt geil. Also die Soundkulisse da drin ist echt richtig gut. Das Set, also die Kulisse, das sieht einfach wahnsinnig gut da drin aus. Die Effekte, die da passieren, das ist unfassbar.
Ja, das vom Set, das haben wir, glaube ich, schon die letzten Male angesprochen. Ich habe selten einen Anbieter gesehen, der so krasse, exzellente Sets baut, wie bei Dreamlabs. Also wie du sie davor findest. Es ist alles wie eine Filmkulisse und fast noch besser, weil bei einer Filmkulisse weißt du, okay, die kannst du dran drücken, die fällt um. Und das fühlt sich alles so authentisch an. Selten habe ich Escape Rooms gefunden, die sich so authentisch anfühlen in der Umsetzung, einfach auch von der Verwendung von Materialien her. Also wo andere auf Pappmaché setzen, findest du hier, es fühlt sich einfach lebendig an. Also lebendig im eigenen Sinne, alles massiv, irgendwie massiv. Selbst Props, die da drinnen vorkamen.
Ja. Krass schwer.
Krass schwer, also authentisches Gewicht. Aber auch, wie gesagt, auch dieser eine Raum, dieser kleine Raum mit den, ihr wisst, wo was rumhing, ja. Was sich das erste Mal wirklich echt angefühlt hat, wenn du es angefasst hast und du dachtest mir, holy moly, vor allen Dingen ist es eigentlich was, was du per se auch nicht anfassen möchtest.
Und ich glaube, das Gute an diesem Raum ist dadurch, dass es ja im Vergleich zum Piraten und auch zum Metropolis echt nochmal eine Spur dunkler ist, bist du quasi fast schon gezwungen, alles anzufassen. Gerade wenn du das erste Mal so diese Welt erkundest und dann einfach zu fühlen, das ist irgendwie alles real oder es könnte real sein, das ist einfach wirklich grandios. Und dann der Geruch noch dazu. Es ist wirklich phänomenal. Also ganz, ganz toll.
Und da stechen sie eben auch heraus. Ich glaube, du hast auch gesagt, Malte, danach, das war so einer der best oder der schönsten Horrorräume, die du gespielt hast bisher. Einfach von wie es designt
ist. Genau, das war für mich die schönste Kulisse, sage ich mal, in einem Horrorraum. Ja. Auch wenn er jetzt vielleicht gar nicht so als Horrorraum gelten möchte. Zumindest auf der Homepage da nicht offiziell was steht. Aber
das kommt eben dazu, gell? Weil normalerweise Horrorräume, wie wir sie kennen, sind dunkel und voller Nebel. Um im Endeffekt auch diese baulichen Mängel, die sie teilweise haben, zu kaschieren. Deswegen wird sich da nicht immer Mühe gegeben,
um das umzusetzen. Gibt's auch Gegenbeispiele, aber ja.
Gibt's auch Gegenbeispiele, aber das, was ich bisher jetzt gespielt habe, du hast da wesentlich mehr gespielt. Ja. Aber dieser Raum verzichtet auf Nebel. Also ihr werdet nicht diesen Standardnebel da drinnen haben, wie ihr ihn in anderen Welten findet. Gell? Dieser Raum ist zwar dunkel, aber immer noch so ausgeleuchtet auf eine gewisse Art und Weise, dass du trotzdem immer Dinge siehst. Und wie gesagt, und es einfach alles hochwertig und echt aussieht. Und auch vom Gewicht her und von dem, was du da drinnen findest, ist es nichts, du hast nie das Gefühl, dass du irgendwie in einer Kulisse dich bewegst oder und was Gebauten, sondern es fühlt sich einfach echt an. Malte, weiter.
Ich glaube, Maria wollte was sagen, oder?
Ich habe gerade überlegt, es gibt durchaus Nebel, aber eben nicht wie in anderen Räumlichkeiten, wo du im Nebel ertrinkst, ne? Ja. Sondern super dezent eingesetzt. Ja, bei einer der grandiosesten Szenen tatsächlich in dem Raum gab es auch ein bisschen Nebel, aber es ist trotzdem mehr das Spiel aus Licht und Inszenierung und Räumlichkeit, die es ausmacht, dass sich das so intensiv anfühlt.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt sprachst du gerade schon von der grandiosen Szene. Es ist jetzt vielleicht auch keine Überraschung, wenn man die anderen beiden Räume kennt von Dreamlabs, dann weiß man, dass mit Schauspielern gearbeitet wird. Und auch bei Lost ist das wieder der Fall. Und so dieser erste Auftritt, das ist einfach richtig, richtig toll gemacht. Ganz großes Kino, dieser erste Auftritt, das Zusammenspiel zwischen Musik, vor allen Dingen Licht, und dann die Präsenz von dem Schauspieler. Das war für mich eigentlich schon fast so das Highlight in diesem Raum. Also es war ganz, ganz toll inszeniert. Das fand ich richtig schön. Auch so die weiteren Auftritte waren gut, aber da kam man dann nicht mehr so richtig ran an diesen allerersten Auftritt, der halt wirklich grandios war. Vor allen Dingen dieses, glaube auch Zusammenspiel, so dass man die ganze Zeit unter Anspannung war, wann ist denn jetzt passiert? Ich hatte ja schon von diesem ersten Erkundungsgang so gesprochen. Das baut sich halt wirklich gut so stückweise immer weiter auf, diese Anspannung. Und dann passiert halt dieser Moment. Und es macht halt inhaltlich auch wirklich Sinn, dass genau dieser Moment dann da platziert war, wo er platziert war. Also das war echt wirklich, wirklich gut gemacht. Okay. Genau, also Schauspielereinsatz grandios. Es gab klassische Elemente in einem Horrorspiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da ins Detail gehen soll oder wie viel ich da spoilern soll. Nein, soll ich nicht. Okay, aber es gab...
Sei Malte. Sei einfach mal Malte.
Okay, aber es gab auch klassische Elemente. Und man muss, also steht ja darauf, fordernd. Also es wird auch was von allen Spielern gefordert. Und das fand ich auch gut in so einem Horrorspiel, dass man wirklich auch mutig sein muss. Die Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählen, fand ich auch interessant. Das wich nochmal ab von den anderen beiden Räumen, wo ja die ganze Geschichte wirklich stringent so erzählt wurde und vor allen Dingen im Piraten ja auch, das habe ich ja im Februar schon gesagt, auf eine Art und Weise, wie ich es vorher noch nie gesehen habe, was ich einfach so toll fand, ganz, ganz charmant gelöst in dem Raum. Bei Lost funktioniert das ein bisschen anders. Es ist also ich glaube schon, dass man die Grundgeschichte versteht, dass jeder Spieler oder jede Gruppe diese Grundgeschichte auch präsentiert bekommt. Trotzdem gibt es aber einen Spielmechanismus, der auch Spieler oder Gruppen belohnt, die ja sehr enthusiastisch sind, was das Suchen und Finden, sag ich mal, angeht. Also ja,
du kannst das, glaube ich, sagen.
Nee, ich glaube, weiß nicht.
Die Grundgeschichte ist bekannt soweit. Der Raum, ich finde, es ist auch der erste Raum von den drei Räumen, wo wir von Anfang an auch wissen, was wir zu machen haben. Also per se, was wie wir den...
Unsere Mission.
Unsere Mission ist.
Okay.
Und aber die Backstory des Raums wird, ich sag mal, in Fragmenten einem mitgeteilt und die kannst du entweder komplett für dich erschließen oder auch zum Teil. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert.
Ja,
genau. Dieses Element einfach, genau.
Genau, Backstories und Easter Eggs, also auch tatsächlich auch einfach Effekte oder Hörelemente, die ausgelöst werden, die auch an andere Themen erinnern, wo man sich dann auch wiederfindet. Weil es eben Träume, im Endeffekt ist es eine Ansammlung von Träumen und da ist nämlich viel Spannbreite, dass eben nicht nur die eigentliche Story weitererzählt wird, sondern auch andere Elemente.
Wir lassen es jetzt mal so unkommentiert. Aber wo wir gerade bei der Story sind...
Das war, glaube ich, wenn wir was kritisieren sollten, das, was uns hier diesmal ein bisschen, was man sehr deutlich gesehen hat, dass der Raum in sich sehr unschlüssig war, was er erzählen wollte. Also das war, wie Malte schon sagte, okay, auf der Seite steht, ist ein Thriller-Raum. Ja? Dann jetzt reden wir von Horrorraum. Horror kann in verschiedenen Ausprägungen stattfinden. Es kann psychologischer Horror sein, wie wir das vorhin besprochen haben.
Das war jetzt bei euch.
Ja, ich weiß nicht, was das war. Es kann psychologischer Horror sein, es kann aber auch dieser klassische Horror sein, der über Schauspielende transportiert wird. Und hier hätten wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr Stringenz gewünscht, weil der Raum würde in jede Richtung funktionieren. Und man merkt, irgendwo wurde hier ein Kompromiss gefunden oder geschaffen. Also der hätte, glaube ich, noch mehr sein Potenzial entfalten können. Sei es damit, wie du schon sagtest, der Auftritt des Actors, der war zu Beginn wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig gut getimed. Auch drin hat er sehr gute Elemente gehabt. Ich hatte, glaube ich, danach kritisiert zu dir gesagt, ich würde mir mehr wünschen, dass man, ähnlich wie ich es gerade bei der Zauberakademie gesagt hatte, dass man versteht, wie diese Welt funktioniert und dementsprechend, wie auch das Spiel mit dem Actor funktioniert.
Ich meine, das wurde ja am Anfang einmal kurz erwähnt, wie man sich zu verhalten hat, wenn quasi der Schauspieler kommt. Ich hätte mir generell eher so eine emotionale Bindung gewünscht, also eine emotionale Tiefe. Also man hat diese Background-Story präsentiert bekommen. Man musste sich das so ein bisschen zusammenpuzzeln. Ich hätte mir, wie gesagt, das auf so einer Ebene gewünscht, dass ich als Spieler einfach so einen Bezug zu dieser Person habe. Die Person da drin fühlte sich halt, ja klar, als Person dieser Welt an. Am Ende wollten sie aber irgendwie auch so eine emotionale Verbindung quasi schaffen. Und das hätte ich mir einfach noch verstärkt gewünscht, weil ich weiß, dass Dream Labs halt Geschichten erzählen kann. Ich meine, das haben wir beim Piraten erlebt, wie toll das funktionieren kann, Metropolis noch so mehr. Also sehr storylastige Spiele. Und dass es jetzt eher ein Raum war, der mit Kulisse, mit vielleicht auch Angstmomenten spielt oder mit Ängsten generell spielt. Klar, es ist was anderes. Aber genau wie du es gerade schon gesagt hast, irgendwie war es dann nicht so klar, was wollte dieser Raum jetzt eigentlich? Sollte es jetzt diese Verbindung geben zu dem, zu diesem, ja, zu dieser Person, sage ich mal einfach, zu der Geschichte, genau. Oder war es jetzt eher ein gruseliger Raum mit einer heftig guten Kulisse, so. Also da hätte ich mir einfach, und es gibt super simple Elemente, wie man das umsetzen kann. Wir haben es ja am Ende dann angemerkt, oder ich habe diesen einen Vorschlag gemacht, wie man das Ende quasi noch ein bisschen ummünzen könnte, dass es ein bisschen mehr noch auf die Story geht. Ich würde mich richtig freuen, wenn da nochmal was passiert. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ich habe jetzt mehrfach schon dieses Raumbeispiel aus Athen genannt mit Obsessed, wie Storytelling halt ohne Audiosequenzen, ohne Filmausschnitte funktionieren kann, also nur mit Acting, dass man in diesem Raum einfach die komplette Geschichte erzählt bekommt, die super komplex ist. Nur weil ich das jetzt mag und nur weil ich davon ein super Fan bin und überzeugt davon bin, wie geil das einfach sein kann, heißt es ja nicht, dass das jetzt das Nonplusultra ist. Also die Story wird da ja auf eine andere Art und Weise transportiert und vielleicht haben wir das auch einfach dann am Ende nicht hundertprozentig richtig zusammengesetzt und das dann nicht, ich weiß, was du jetzt sagen möchtest. Ich dachte, wir verschweigen das.
Das können wir auch gerne verschweigen. Also das. Es gibt ja eine Lösung, wie das ein bisschen runder am Ende.
Genau. Abläuft. Und ich glaube trotzdem, du.
Wir glauben, also, das wäre auch so gewesen.
Also, ich glaube, genau. Wir haben ja zu dir gesagt, wir glauben, es hätte für uns so funktioniert. Du hast eine Nacht drüber geschlafen und meinst dann auch, das hätte das noch ein bisschen runder gemacht.
Aber trotzdem trotzdem, es hätte die Sache runder gemacht und ich glaube, dann wäre es nochmal dieser Aha-Effekt gewesen. Trotzdem, glaube ich, kann man noch stärker in die Story da reingehen und noch mehr diese emotionale Bindung einfach während des Spiels quasi schon erzeugen. Also, dass wir Spieler wirklich diese Rolle kennenlernen und gegen Ende sind es ja eher so kurze Auftritte Richtung Jumpscares. Es geht auch ein bisschen darüber hinaus, aber die erzählen halt die Geschichte nicht hundertprozentig weiter. Das fand ich halt schade daran.
Wobei man ja sagen muss, die Geschichte ist jetzt nicht äußerlich komplex und am Anfang wird ja schon relativ viel mitgegeben. Und wie wir schon sagten, der Raum hätte konsequenter, wäre ein Horrorraum gewesen, der aber mal hätte auch ein bisschen mehr was anderes machen können. Weil am Ende ist es auch eine tragische Geschichte, die da drinnen stattfindet.
Und ja, aber jetzt wollen wir nicht erzählen.
Aber das ist ja trotzdem das, was du meinst, wo man sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Emotionalität gewünscht hätte, weil man weiß, dass sie möglich gewesen wäre.
Genau.
So wie die Geschichte per se konstruiert ist.
Gerade bei Dreamlabs. Ja. Aber so ich mir das vorstellen kann, wir hatten ja damals auch bei Metropolis angemerkt, dass man das Ende hätte anders gestalten können. Mhm. Und das haben sie jetzt ja aber auch gemacht oder sind gerade dabei, es anzupassen, dass das Ende von Metropolis auch nochmal ein bisschen
mehr Gewicht hat,
genau, in der, wie es dann ausgelebt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass dann auch ein bisschen was vielleicht nochmal passiert bei Lost.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Raum war jetzt gerade mal anderthalb Monate offen, wo wir da waren. Also das ist eigentlich auch hier wieder ähnlich wie Metropolis, den wir gespielt haben, der damals noch nicht lange offen war. Die Qualität, die jetzt schon Raum nach anderthalb Monaten hat, die findest du kaum in anderen Räumen, ohne ganz viele Testspiele vorher. Und auch da, sind wir uns auch wieder einig, das ist extrem hohes Kritisieren auf einem Niveau, was kaum erreichbar ist in Deutschland. Also wie gesagt, Dreamlabs per se ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es für euch steht, aber für mich einer der besten Anbieter Deutschlands und auch einer der konsistentesten, was angeht, Qualität zu liefern. Und da bist du natürlich am Ende ein bisschen enttäuschter. Malte auch, gell? Du gehst da mit einer großen Erwartungshaltung rein, weil du weißt, was diese anderen zwei Abenteuer gemacht haben. Ja? Und du musst dazu sagen, Dreamlabs hat es geschafft, auf diesem hohen Niveau, was sie haben, diese Leidenschaft, die sie da reinstecken, das Geld, was sie da reinstecken, das darf man einfach nicht verschweigen. Sie investieren unglaublich da rein, dass alles wirklich perfekt aussieht, bis ins kleinste Detail. Haben sie drei Abenteuer geschaffen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und wo du nicht per se sagen kannst, das ist denen ihr bester Raum da drin. Ja, es gibt persönliche Präferenzen, fragt ihr mich, mein Raum ist wahrscheinlich auch bei dir so, Maria. Unser Lieblingsraum ist einfach der Pirat da, weil es einfach so viel Spaß macht, in dieser Piratenwelt zu sein, weil das so umgesetzt ist. Nichtsdestotrotz, Metropolis ist ein wahnsinnig tolles Erlebnis, aber wir hatten damals auch schon gesagt in Reviews, es fühlt sich anders an als der Pirat und genauso fühlt sich Lost auch anders an. Das sind drei komplett unterschiedliche Abenteuer, die sich komplett anders anfühlen, die andere Dinge in dir persönlich triggern, was du irgendwie an Geschichten magst, wie Geschichten erzählt sein sollten, selbst wie du Rätsel lösen willst. Selbst die Rätsel in diesen Räumen unterscheiden sich wahnsinnig. Ist der Pirat eher ein Point-and-Click-Adventure, wo sich alles eher so natürlich anfühlt, kombiniert Gegenstand A mit B, ist Metropolis ein bisschen rätsellastiger. Da hast du eher so diese klassischen kognitiven Rätsel mit drin. Hier jetzt hast du eher, ich sag mal, kooperative, auch praktische Rätsel drin, die auch funktionieren, die in diesem Kontext dieser verquerten Welt auch irgendwo Sinn machen, auch wenn sie jetzt nicht direkt in diese Story rein, also innerhalb dieses Story-Kontextes unbedingt passen mögen teilweise. Aber in dieser verquerten Welt, was wir da erleben, machen sie trotzdem irgendwo Sinn. Ja? Und wir waren tatsächlich, wir meinten, wir waren eigentlich am schnellsten durch von allen mit 90 Minuten. Statt 120 Minuten haben wir 90 Minuten gebraucht, plus Pre-Game. Und das Pre-Game, wie gesagt, war auch relativ lang. Das mag daran liegen, dass der Horror da drin, der ist schon intensiv. Mhm. Für viele wahrscheinlich noch viel mehr intensiver als für uns. Dementsprechend haben wir schneller auch die Rätsel gelöst, weil wir ein bisschen mutiger bei manchen Sachen waren und sie umgesetzt haben. Das ist wirklich kein Raum für schwache Nerven. Also wenn du irgendwie Horror wenn du schon mit Dunkelheit nicht anfangen kannst, dann ist dieser Raum gar nichts für dich da draußen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es war einfach so am Ende die Erwartungshaltung, mit der man rein ist, mit dem Wissen, zu was Dreamlabs fähig ist. Und auch bei Lost siehst du die Ansätze der Genialität, dass sie es hätten schaffen können, hier eine Horrorgeschichte zu erzählen, die nicht platt daherkommt, die eine gewisse Tragik mit sich bringt. Und du siehst diese Ansätze und ich glaube auch, dass sie die noch stärker herausarbeiten werden, um ein ganz anderes Horrorerlebnis zu schaffen, wie man sie vielleicht draußen kennt. Ja?
Ich finde,
Horror-Drama hast du es, glaube ich, genannt.
Genau, ja. Ich finde, wenn man sich allein dieses Intro anguckt, dann zeigt das ja einfach schon, wie Dreamlabs sich auch weiterentwickeln kann. Dass es jetzt nicht zum dritten Mal quasi das gleiche ist, dass es einfach anders ist. Also es ist Meckern auf dem allerhöchsten Niveau und ich würde mich auch nicht wundern, wenn es Lost jetzt tatsächlich wieder in die Top 100 da von Töpika schafft. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt rechtzeitig noch offen waren.
Ich glaube schon.
Ja, letztendlich passen, genau. Vorher, ja. Es ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau und wie gesagt, es gibt Wege, dass man da noch irgendwie inhaltlich so eine emotionale tiefe Bindung irgendwie schaffen kann. Die Frage ist halt, ob das überhaupt gewünscht ist, so, nur weil wir das jetzt oder weil ich das jetzt so mir irgendwie ausmale, wie dieses Finale noch geiler werden kann, heißt das ja nicht, dass das überhaupt gewünscht ist. Allein mit dem, was da jetzt schon steht, so, das ist schon wirklich geil. Wie gesagt, also die Kulisse, die Effekte da drin, das ist wirklich richtig, richtig großes Kino. Also das macht einfach Spaß, da diese Welt zu erkunden. Und wie gesagt, ne, also ich hatte wirklich am Anfang dann kurz so überlegt, ist das jetzt hier real oder ist das quasi geschauspielert? Das hat Dreamlabs schon perfektioniert. Also auch dann, ja, wenn man in dem eigentlichen Spiel ist, dass man, also Maria, da hast du ja auch wieder überlegt, ist das jetzt das oder ist es jetzt das nicht? Also es ist ja,
ja, ja, ja.
Also nicht nur dieses Intro, weißt du, das, was danach dann, ja, genau. Mhm. Also das ist einfach großes Kino und deswegen Hut ab an den Anbieter, was die da wieder auf die Beine gestellt haben. Auf jeden Fall ein Must-Play-Raum und ich drücke denen die Daumen, dass die auf jeden Fall auch wieder bei Turbica hoch gerankt werden.
Das Ding ist ja auch, das ist ja auch ein Testament für den Raum, dass wir, ich glaube, wir haben noch nie so lange über einen Raum danach auch diskutiert, weil du einfach, dieser Raum regt ja auch an zur Diskussion danach, ja, einfach, um auch rauszufinden, was will dieser Raum uns erzählen und ist es das oder ist es das andere? Und wenn du weißt, okay, da ist unglaublich viel Liebe drin, dann wünschst du dir natürlich persönlich, transportierst du natürlich oder das da drauf oder transferierst du das da drauf, was du gerne auch am Ende erleben möchtest. Gell? Und weil du weißt, das ist einfach möglich. Es sind Träume, gell? Und Träume ist einfach alles möglich. Und du weißt auch, dass das so möglich wäre, wie du es dir vorstellen könntest. Vor allem auch, weil du weißt, dass es in dem Raum per se keine Limitierung gibt. Mhm. Es gibt gewisse Limitierungen, was natürlich auch das Acting mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz, welcher Raum löst denn solche Diskussionen oder solche Gefühle in einem aus?
Ich wollte auch noch mal erwähnen, es haut jetzt aber so ein bisschen raus. Ich fand das einfach auch cool, wie man dort geführt wurde tatsächlich. Also man hat ja da jetzt nun keinen Game Master per se, der einem da Hinweise oder Tipps gibt. Es gab Situationen, wo das durchaus mal gemacht wurde, aber ansonsten war das alles sehr subtil. Das heißt, man wurde eigentlich durch den Raum selbst geführt durch Beleuchtung, Geräusche etc. Mhm. Und ich fand das bei der einen, bei dem einen Moment, ich weiß noch, wo Basti dann zu mir meinte, wieso bist du denn jetzt da lang? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, warum ich jetzt dadurch bin in all der Panik. Ne? So. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, ich konnte gar nicht woanders lang. Aber ich hatte mich dann auch gefragt, warum gehe ich jetzt genau in diesen Gang rein, der nicht der schönste aller Gänge war.
Ja. Ja, genau.
Aber weil die einfach so gut geführt haben da. Und man hat es gar nicht gemerkt. Und das fand ich so toll, ne? Dass man dass da mit einem gespielt wurde und es eben sehr subtil war. Oder auch das Thema Gerüche hast du angesprochen. Ich habe da auch danach gefragt, sag mal, habt ihr da wirklich da das drin, wonach es riecht? Ne? Und dann meinten sie auch, nee, natürlich nicht. Aber es roch in dem Moment einfach danach. Ne? Und ich finde das richtig cool, wenn es nicht nur haptisch durch die Schwere der Props, da gab es auch eine Szene, da wurde was gebaut, das gibt es so weltweit nicht in einem Escape Room, möchte ich behaupten, was da realisiert wurde, dass sich das so real dann anfühlt, dass das auf jeden Fall ein Thema ist. Ne? Und das, was wir dann auch im Nachhinein gerne auch alle nochmal ausprobieren wollten, um zu gucken, wie sich das angefühlt hat. Aber es ist, und das ist halt das Tolle, was die machen. Also, dass sie wirklich da manche Elemente auf ein Niveau heben, das es nicht geben würde ohne Dreamlabs. Ne? Das, wo sie sagen, wir probieren das jetzt mal aus, wir benutzen das mal, wir arbeiten mit den Expertinnen zusammen. Also sie haben auch super viele, ein super Netzwerk, das sie auch schlichtweg nutzen. Und das finde ich auch richtig wertvoll, dass sie sagen, man kann ganz vieles alleine machen und es wird bestimmt auch gut, aber sie sagen, nee, wir wollen es, dass es richtig gut wird und wir holen uns da jetzt die Expertise dafür ran und setzen es dann um. Na klar, haben sie das finanzielle, die finanziellen Möglichkeiten, das auch dann so umzusetzen, wie sie es möchten. Und das kann nicht jeder Raum abbilden. Deswegen, Gott sei Dank, machen sie das, ne? Und stellen sowas auf die Beine.
Wobei, wenn wir auch immer irgendwie da betonen, dass da sehr viel Geld drin steckt, darf man nicht vergessen. Du kannst so viel Geld haben, wie du willst, aber wenn du nicht kreativ bist, kommt am Ende auch nur Mist raus.
Ne? Ja.
Und da gehört eine gewisse Leidenschaft dazu und die haben die beiden auch. Also sprich, es muss Kreativität, Leidenschaft und Geld zusammenkommen, um solche Welten zu erschaffen. Und wer auf so hohem Niveau spielt oder baut, den kann man auch auf so hohem Niveau dann auch mal ein bisschen kritisieren. Ne? Wie gesagt, einfach weil du weißt, was so möglich ist. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass wir, jetzt um das so überzustrapazieren, ausgeträumt haben bei Dreamlabs. Ich würde mir einfach wünschen, dass weitere Dreamlabs, Labore oder Dreampods irgendwo in Deutschland aufpoppen, und wir weiter solche Abenteuer hier auch spielen können. Ja? Und ich finde, wir haben heute eine wahnsinnig große Bandbreite auch gezeigt. Ja? Irgendwie in Final Quest Escape Games, wo sehr viel Leidenschaft dahinter ist. Du diese Leidenschaft auch merkst, aber vielleicht nicht so diese krassen finanziellen Mittel in der Umsetzung, wie du Räume umsetzt und sie trotzdem Spaß machen. Bis hin jetzt zu Dreamlabs. Und das ist ja das, was wir immer sagen. Wenn wir irgendwo spielen, als Enthusiast ist da das Beste, du spielst irgendwo, wo du weißt, das sind Menschen dahinter, die auch wahnsinnig viel Spaß am Spielen haben, eine gewisse Leidenschaft haben und das nicht nur als Businessmodell sehen. Ja? Aber natürlich haben auch Leute, die irgendwie im Business da drin sind, genauso ihre Daseinsberechtigung, auch die machen gute Räume. Aber das ist immer nochmal so der absolute Unterschied, wenn du merkst einfach, dass diese Räume auch anders wirken und auch die Atmosphäre in diesen Locations ganz anders ist, weil irgendwie alle dahinter stehen. Ja? Sei es irgendwie Game Masterin oder Game Master, die aus Berlin nach Bad Steben ziehen, um dort ein Game Master zu sein. Also das hatten ja Ilona und Thomas damals schon auch in unserem Podcast gesagt. Jetzt sind es irgendwie zwei, die mittlerweile da unten sind und für Dreamlabs arbeiten wollen. Also erstens machst du da als Arbeitgeber, glaube ich, ganz viel richtig, das zu schaffen, von Berlin nach Bad Steben zu gehen. Aber zweitens auch, dass du da arbeiten willst, auch als Game Master, wo du weißt, dass dass du den Kundinnen eine wahnsinnig tolle Zeit bescherst und ein tolles Produkt hinstellst, das ist auch, sagt auch, glaube ich, ganz viel über Dreamlabs aus. Ja? Also ohne, dass man da irgendwie Details weiß, aber von außen wirkt das einfach so, weil, wie gesagt, ich finde, wir wissen alle, Mitarbeiter sind ja immer das Aushängeschild auch des Unternehmens und du kannst noch so tolle Produkte haben, wenn aber deine Mitarbeiter die Scheiße verkaufen, bringt es auch nichts. Und hier hast du tolle Mitarbeitende, aber auch das Gleiche gilt auch für Final Quest in Remnitz Hemsbach.
Und auch Finest Escape. Grüße an Andrea.
Ja, genau, Grüße an Andrea. Toll gemacht.
Also bei allen drei Anbietern, wo wir gespielt haben, hast du gemerkt, dass die Game Master für das, was sie da machen, brennen, dass sie zu ihren Räumen hundertprozentig stehen und das findest du auch nicht überall. Du findest manchmal Game Master oder Hosts, die machen das einfach, um ihr Studenten, als Studentenjob nebenbei ihr Geld zu verdienen. Ja? Die haben keinen Spaß dran. Aber auf diesem Trip finde ich, was man diesmal herausstellen kann, du hast wirklich 100% Commitment bei allen gemerkt, die an diesen Projekten gearbeitet haben, weil du einfach siehst, ihre Leidenschaft für tolle Geschichten, um Erlebnisse zu schaffen. Und ich, das war baff, das habe ich so in so einer Konsequenz noch nie gesehen. Und ich finde, das hast du hier gesehen vom, das soll jetzt nicht disrespektierlich sein, vom Low-Budget-Room bis hin eben zum Rolls-Royce-Room. Ja? Und das zeigt auch, dass wir in allen Räumen entsprechend Spaß hatten, dass wir immer das Gefühl hatten, okay, da ist ein Sinn dahinter, da will man wirklich das Beste rausholen. Und ganz großen Respekt nochmal, ein ganz großes Lob an euch alle da draußen, an die Franzis, an die Thomas, Ilonas, an die zwei Kölle-Brüder, an alle. Gell? Also das ist Wahnsinn und das gibt man kommt mit einem guten Gefühl nach Hause. Und wie gesagt, ich glaube auch, die 6 Räume, die wir gespielt haben, das war auch genau das richtige Maß. Ihr müsst keine Räume bingen da draußen. Ja, wir wissen, wir haben das gerade schon mal thematisiert, das ist ein riesen finanzielles Commitment, was man gibt, weil es ist eben kein günstiges Hobby. Aber wie gesagt, wir würden uns immer wünschen, dass ihr an solche Anbieter geratet, wo ihr euer Geld hingebt, wo man auch weiß, okay, da kommt was Gutes raus und da ist eine Leidenschaft dahinter. Und sie sind auch bereit, sich weiterzuentwickeln. Und das haben sie einem alle das Gefühl gegeben, dass sie einfach wissen, okay, sie wollen einfach weiter in ihrem Rahmen weiter pushen, dass es noch besser wird. Gell? Bei Dreamlabs kann ich mir das immer schlecht vorstellen, wo du noch hin pushen willst.
Also einfach mehr pushen, nicht wohin.
Genau. Auch noch mehr, wo du dann noch mehr pushen willst. Aber wie gesagt, große Empfehlung für alle Räume. Ihr werdet mit keinem Raum was falsch machen. Natürlich ist ein Blackout-Raum nicht so vergleichbar mit Dreamlabs, Lost oder mit der Zauberakademie. Aber überall ist Herz dabei und das ist, glaube ich, das Wichtigste. So, das war mein Wort zum Sonntag.
Amen.
Ja, hast du sehr schön gesagt. Ich habe noch eine Anekdote und die würde ich gerne noch erzählen. Jetzt habe ich gerade eben so einen kleinen Lachanfall hier bekommen und mussten das Mikrofon auf Stumm stellen, weil ich an den Sound denken musste, den wir dort hatten in dem Lost-Raum. Und da gab es immer einen bestimmten Sound, wenn die Kreatur kam. Und wir waren danach im La Posta essen bei dem Italiener. Und wir suchen gerade in der Karte was raus. Und auf einmal kommt dieser Sound. Und wir drehen uns um und denken, was ist denn jetzt hier los? Wieso ist denn der Sound hier? Und dann war es nur die Tür zur Küche. Aber es war so krass, weil das Geräusch wirklich so 1:1 war. Und wir mussten da so lachen, weil wir dachten, okay, Dreamlabs, der Traum geht weiter. Verfolgt es ist uns, einfach so, ne? Es verfolgt uns.
Nicht nur einmal dieser Ton, sondern mehrmals. Und dann stand dieser eher nicht so gut gelaunte Kellner da zum Thema Leidenschaft im Job. Der dann plötzlich mal da stand und einen so angeguckt hat.
Es war schon spät zu seiner Verteidigung. Genau.
Übrigens noch eine andere Anekdote. Falls ihr den Schlüssel mit der Nummer 44 finden solltet.
Oh, unangenehm.
Im Traum. Dieser Schlüssel gehört nicht zum Spiel. Diesen Schlüssel haben irgendwie 3 Unbedarfte.
Nee, eine Person. Genau, eine Person 3 von uns.
3 unbedarfte Abenteurer verloren.
Sebastian, die schicken wir nochmal rein alleine.
Erste Mal in diesen Hunderten von Räumen, dass ich einen Schlüssel verloren habe vom Spinnen.
Und dann haben wir eine Tüte bekommen mit ungefähr 20 Ersatzschlüsseln. Und ich habe jeden einzelnen durchprobiert. Und es war der letzte, der gepasst hat. Und wir haben wirklich schon gedacht, wir kommen nicht mehr ran an meine Jacke.
Naja. Ja, auf jeden Fall war ein tolles Erlebnis, nicht nur, weil du wieder dabei warst, Malte. Mhm. Aber ich glaube, wir hatten alle sehr viel Spaß und es hat uns nochmal eine gute Bandbreite auch gezeigt an Escape Rooms und vor allen Dingen auch, sieht, glaube ich, daran, wie sich mittlerweile auch diese ganze Branche differenziert hat oder diversifiziert hat in den Art der Erlebnisse, die sie anbieten. Und das war, glaube ich, ein guter Querschnitt, den man da innerhalb von 150 Kilometern in Franken da erleben kann und sehen kann. Ja.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und mit Malte zu spielen, ist immer wie nach Hause kommen.
Ach schön, das fand ich auch. Ich fand es auch wirklich schön mit euch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, dann. Oh.
Eigentlich wollten wir, stimmt, wir sind euch jetzt noch einen Podcast zu Barcelona schuldig. Der kommt aber noch. Ja, weil Malte möchte uns über den Status quo in Barcelona aufklären.
Auf jeden Fall. Kommt auch dringend mal für Klarheit sorgen hier.
Ja, bekommen wir auch hin. Aber wir dachten, das interessiert euch wahrscheinlich jetzt gerade noch ein bisschen brennender, vor allen Dingen, nachdem wir unsere Finisher-Fotos da überall gepostet hatten, gab es schon mehrere Anfragen. Ja, erzählt doch mal, wie war es jetzt? Macht ihr auch einen Podcast dazu? Natürlich machen wir keinen Podcast dazu, ja klar.
Fast 2 Stunden.
Fast 2 Stunden. Aber es waren ja auch einiges zu besprechen. Wir hoffen, ihr habt bis hierhin durchgehalten und würden uns freuen, wenn ihr uns weiter treu bleibt und wenn euch unsere Besprechung inspirieren, auch tolle Räume zu spielen. Und was soll ich sagen? Ich kann es ja schon mal anteasern. Nächstes Jahr feiern wir 10-Jähriges von Escape Maniac. Vielleicht habt ihr 10 Jahre Blog und 5 Jahre Podcast tatsächlich. Falls ihr mal spezielle Wünsche habt für Folgen oder einfach nur irgendwie ein Q&A mit uns, wo ihr uns Fragen stellt, die wir im Podcast beantworten für euch, lasst uns wissen. Vielleicht gibt es irgendwas, was ihr von uns noch nicht wisst und wissen wollt oder was wir mal anders beleuchten sollen. Und auf jeden Fall vielen Dank. Ich kann euch nur sagen, ich glaube, das kann Malte auch zurückgeben. Er hat auch sehr viel Kontakt zu euch da draußen oder in der Community.
Ich bin jetzt gespannt, was jetzt
ganz
kommt.
Tolle Tipps. Ja, ja. Nein, dass ich das ganz toll finde, dass wir diesen aktiven Austausch auch haben. Ja, also auch wenn ihr, die uns anschreibt, die sich freuen, wenn sie einen Podcast von uns hören, das ist nie selbstverständlich. Und wir haben das hier irgendwie als unser Hobby gemacht und als Spaßprojekt für uns mal gemacht, weil wir einen Podcast ausprobieren wollten. Mhm. Und wenn ich dann von euch da draußen irgendwie Nachrichten bekomme, wie, hey, ich bin jetzt gerade Mutter geworden und euer Podcast hält irgendwie das Escapen für mich lebendig, bis ich wieder escapen gehen kann, bedeutet uns das wahnsinnig viel, dass wir uns euch mit unserer Freude da anstecken können. Oder auch andere, die gerne immer mir oder Malte und uns Kommentare schreiben, irgendwie per Instant Message oder so, wenn wir irgendwo gespielt haben und unser Feedback wissen wollen. Mhm. Und ich finde, das ist ganz toll und das hätten wir uns so nicht zu träumen gewagt. Wie gesagt, am Ende machen wir das für uns, wir spielen die Räume, wir sprechen darüber. Aber wenn, wie gesagt, da draußen Leute sind, die das interessiert, umso besser und wir euch da auch noch ein bisschen Mehrwert mitgeben können. Das hätte ich mir fürs 5-jährige Jubiläum aufhören sollen. Ja, aber mir war es jetzt.
Du willst einfach nur die 2 Stunden
fragen. Nein, mir war es auch einfach so. Also auch,
Lass es raus.
Nein, ich finde das nein, auch wie gesagt, auch wir sagen ja auch immer, wenn wir zu Anbietenden kommen oder Anbietern kommen, hey, ja klar, wir spielen gerne bei euch, aber denkt dran, wir sind nicht der Maßstab, gell? Weil es gibt viele, die sind dann aufgeregt, wenn wir manchmal kommen und denken, hoffentlich bieten wir die beste Show. Ihr müsst das nicht für uns machen, ihr müsst das für jeden da draußen machen. Für jeden Spieler, der zu euch kommt, solltet ihr immer euer Bestmögliches geben und nicht nur für uns.
Deswegen, das hatte ich ja auch noch mal gerade gesagt, ne? Nur weil ich jetzt gesagt habe, das fände ich noch cool im Finale, heißt das nicht, dass das jetzt das Nonplusultra ist oder dass man dieses Finale, so wie es jetzt ist, auf gar keinen Fall irgendwie präsentieren kann. Also das ist ja nur unsere Meinung. Es ist ja alles komplett subjektiv. Aber darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass jedes Spiel auch unterschiedlich ist. Gruppenkonstellationen spielen eine Rolle. Auch sicherlich Tagesform, irgendwie der Game Master und so weiter. Also es ist ja alles komplett variabel. So. Deswegen macht euch
und
keinen
auch
Stress.
Egal, ob ihr es zu Tribeca schafft oder nicht, auch das ist nur eine Liste. Und ihr wisst, da gibt es gewisse Mechanismen, da könnt ihr eh nichts machen. Und wie gesagt, wichtig ist einfach nur, dass ihr allen da draußen das bestmögliche Erlebnis bietet, vor allen Dingen auch für dieses Hobby, was nicht gerade günstig ist. Ja?
Und mit Herz dabei seid.
Und das danken euch dann auch die Spieler und dann zahlen die auch mal ein bisschen extra.
Ja, gut.
Genau. Das war's dann. Die 2 Stunden kriegen wir jetzt nicht ganz voll, aber mit Intro und Outro kriegen wir das schon hin.
Super.
Also, lieben Dank fürs Zuhören und wie gesagt, habt alle viel Spaß weiterhin da draußen. Der Trip hat uns gezeigt, es gibt so viel zu entdecken. Nichts ist gleich. Es gibt für jeden was und
gut.
Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt seid mal ein bisschen emotionaler, Leute. Was ist los mit euch?
Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, gutes Entkommen.